Ich darf Ihnen vorstellen, aus Ihrer Sicht von links, aus meiner Sicht von rechts, Dr. Bernhard Jorgens, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Essen AG. Neben ihm Hans-Peter Reimann-Kurz, Vorsitzender der Fraktion der Linken im Rat der Stadt Essen. Zu meiner Linken Jens Ammann, der vom Bund der Steuerzahler NRW zu uns gekommen ist. Und Klaus Budde als Vertreter der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen. Also zunächst mal muss ich Ihnen ein Kompliment machen. Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass der Saal heute so voll wird, weil es ja doch ein relativ sperriges Thema ist und Ihr Interesse überrascht mich positiv. Zumal man an diesem Abend ja durchaus noch was anderes hätte unternehmen können. Nebenan ist eine Filmpremiere, habe ich gehört. Und wenn man zu Hause geblieben wäre und hätte Fernsehen geguckt, hätte man um 20.15 Uhr die nächste Runde vom Wer wird Millionär verfolgen können. Das bringt mich eigentlich schon auf die erste Frage. Soll aber keine Frage, sondern eher eine Spielrunde sein, damit wir so richtig locker bleiben. Ich würde gern von allen vier Herren hier auf dem Podium gerne wissen, nehmen wir mal an, Sie würden heute Abend bei Essen Millionär eine Million gewinnen. Wie viel von dieser Million würden Sie in die Stärke AG investieren? Herr Dr. Görmann,
ja? Ja, Kreis, war das nicht vorgesehen, was ich wusste.
Jeder darf sich so ausreden.
Ich auch gar keine, weil ich gegen eine Beteiligung von Privaten grundsätzlich bin.
Ja. Und ich habe das große Glück, noch andere Wünsche zu haben, außer Anteile an Stärk AG.
Es gibt ja viele Wünsche in der Stadt, denn wir haben ja 3,2 Milliarden Schulden, aber man könnte das Geld ja auch ein bisschen anders verteilen. Aber ich würde mir noch mal was einfallen lassen. Allerdings den Stärk-Titel, das müssen wir noch überlegen. Auch nicht sagen.
Also es geht um Ihr privates Geld, damit das klar ist, was ich damit meine. Ich bin nicht nur in der Fraktion. Also ich könnte ja jetzt bösartig sein und sagen, aber offenbar hat keiner großes Vertrauen, dass dieser Stair-Deal zu einem echten Geschäft wird. Aber da bin ich natürlich Dr. Görmann total unmächtig. Er ist ja selbst davon überzeugt, dass das eine ganz, ganz tolle Nummer wird. Oder?
Ja, sonst hätten wir es nicht gemacht. Wir wollen schließlich auch in Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ein zuverlässiger Partner im Bereich der Versorgung mit Energie und Wasser sein. Wir wollen auch in Zukunft für unsere Eigentümer, insbesondere für die Stadt Essen, Gewinne abwerfen. Und was wir da machen, dient genau diesem Zweck, in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein.
Und das Risiko sehen Sie als so überschaubar an, dass Ihnen nachts nicht der Anschweiß aufbricht.
Das Risiko ist nach unserer Einschätzung in der Tat kalkulierbar. Man muss sich auch immer unterscheiden zwischen dem, was man privat macht und dem, was man im Beruf macht. Wer das nicht kann, darf beispielsweise auch nie Kämmerer einer großen Stadt werden oder nur mal Finanzverantwortlicher bei einem Zeitungskonzern. Das ist für uns ein Risiko in einer Größenordnung von 30 Millionen Euro Eigenkapital als Vergleich. Wir investieren pro Jahr in unsere Netze um die 50 Millionen Euro, auch in der Erwartung, dass wir im Laufe von 4 Jahren dafür etwas zurückbekommen. Und wir schütten im Augenblick alleine an den Eigentümer Stadt ebenfalls einen guten zweistelligen Millionenbetrag aus. Also das sind Größenordnungen, die sind uns vertraut.
Herr Ammann, wenn das so ein risikoloses Geschäft oder so ein vergleichsweise risikoloses Geschäft ist, wie Herr Dr. Görmann gerade erzählt, müssen Sie doch im Interesse der Steuerzahler Courage schreiben, wenn sowas passiert. Warum tun wir das nicht?
Ich glaube, keine Geschäfte dieser Größenordnung sind risikolos. Und ich habe auch gerade nicht gehört, dass es ohne Risiko ist. Wir alle wissen, wenn man eine Investition tätigt dieser Größenordnung, dann haben wir es mit einem Risiko zu tun. Ich denke mal, Risikofaktoren werden wir sicherlich gleich auch noch im Nachgang besprechen. Aber für uns als Bund der Steuerzahler ist einfach wichtig, jede Gefahr vom Steuerzahler muss man abwenden. Denn die Stadt Essen ist eine Stadt, die bereits so hoch verschuldet ist, dass sie weitere Schulden letzten Endes nicht mehr auf sich nehmen kann. Wir haben es hier mit einer Verschuldung von rund 3 Milliarden Euro zu tun. Wir finden kaum eine Stadt in Nordrhein-Westfalen mit einer höheren Pro-Kopf-Verschuldung außer Essen. Essen liegt auf Rang 9. Wir werden also keinerlei finanziellen Spielraum haben, um mögliche Verluste aufzufangen. Und das ist halt unsere Sicht.
Vielleicht gleich bei der Gelegenheit die Frage an die beiden Politiker in der Runde. Es sieht ja so aus und hört sich manchmal so an, als sei das für den Steuerzahler eine risikolose Geschichte, weil selbst bei einem wirtschaftlichen Problem bei der Beteiligung der Steuerzahler die Stadt Essen in letzter Konsequenz nicht betroffen wäre. Ist das so, Herr Bulle?
Die Frage ist auch nicht einfach zu beantworten. Wir haben ja über 70
schwieriges Thema heute.
Ein sehr, sehr schwieriges Thema und deswegen müssen wir da auch mal ganz vorsichtig agieren. Wir haben mittlerweile bei der Stadt Essen über 70 Beteiligungsgesellschaften. Davon sind die Stadtwerke Essen und auch im Verbund mit der EVV, sage ich jetzt mal, ein gesamter Komplex. Und hier ist immer die Frage, durch das Haftungsrisiko für die Stadt. Hier sagt man jetzt, es gibt kein Haftungsrisiko für die Stadt, sondern das würden die Stadtwerke übernehmen. Aber wir sprechen ja auch von einem Konzernstadt. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich komme auf diese Dinge nachher noch im Einzelnen zurück, dass dann die sogenannte Mutter, die Mutterstadt, nicht dann hinterher dann dementsprechend auch noch dann die Suppe ausfüllen kann.
Könnte das eine ähnliche Situation sein, wie wir sie momentan mit der Messe erleben?
Bitte?
Könnte das eine ähnliche Situation werden, wie wir sie momentan mit der Messegesellschaft erleben, dass die Stadt?
Das weiß ich nicht, das ist natürlich auch eine ganze Menge. Wir wollen ja die Messe ist ja auch ein Flaggschiff, genau wie die Stadtwerke Essen. Die Messe ist ein Flaggschiff, die auch nicht nur sehr viele Messen hier auf den Markt gebracht hat, die interessant sind, die natürlich dann wir auch Menschen in die Stadt hineinbringen, die natürlich auch den einen oder anderen Euro hier lassen und natürlich auch sagen, hier Mensch, wie toll ist Essen, was bietet die Stadt Essen, hier an Kultur und an anderen Dingen. Und das hat ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit, sodass wir vielleicht irgendwie auch dann sehen, dass einige Unternehmer sagen, Essen ist toll, wir kommen auch nach Essen.
Aber die Konzernmutter muss im Zweifelsfall gerade stehen.
Das war hier zum Beispiel meiner Frage. Bei dem Gebiet der Messe, auf jeden Fall.
Herr Lahmann, kurz, man erlebt ja relativ selten, dass die Linke im Rat der Stadt sich mit der SPD so richtig in ein Boot setzt. In dem Fall scheint es so zu passieren. Was veranlasst Sie, diese schwer Geschäft zu positiv zu begleiten?
Ich weiß gar nicht, ob wir mit der SPD am Mittwoch, wenn wir im Rat darüber abstimmen, da in einem Boot sitzen.
Aber kurz zur Erläuterung, Sie haben für die erste Ratssitzung einen gemeinsamen Antrag gestellt zum Thema.
Genau, wir haben in der ersten Ratssitzung, also in der letzten Ratssitzung, der vorletzten Ratssitzung, der November-Ratssitzung, als es um die 51%-Tranche ging, zusammen mit der SPD einen Antrag gestellt, der gewisse Erwartungen formuliert hat. Genau die Erwartungen, die viele Bürgerinnen und Bürger haben, was das ökologische Umsteuern angeht, was die Sicherheit und den Rückgriff auf die Steuerzahler angeht, was die Auslandsbeteiligung angeht, was ein Ausstieg aus der Nuklearsparte anbetrifft. Exakt diese Erwartungen haben wir formuliert. Es sind Erwartungen, man hätte sie sich auch schenken können, um es mal deutlich zu machen, weil der Rat sollte ja eigentlich beschließen und nicht Erwartungen und Wünsche beschließen. Das wirken Fraktionen. Ich finde, Verwaltungsvorlagen sollten sowas nicht enthalten, aber dazu kommen wir später. Sie sprachen von einem tollen, was sagten Sie, tolles Ding? Oder?
Tolles Geschäft, ja.
Tolles Ding, sagten Sie, glaube ich. Ich finde, tolle Dinger gehören in den Zirkus. Im Rat werden wir über etwas ganz anderes abstimmen, nämlich über die Frage, wollen wir, dass die Stadtwerke Essen zusammen mit Partnern, öffentlichen Versorgern, anderen Stadtwerken sozusagen jetzt sozusagen in ein Geschäft einsteigen, was die Wertschöpfung eines öffentlichen Unternehmens, also im Rahmen der Wertschöpfungskette stärkt, was das öffentliche Unternehmen stärkt und welches Risiko sind wir bereit, als öffentliche Vertreter zu tragen. Und da haben wir nach langer Debatte und guten Gesprächen mit unseren Kollegen in den anderen Konsortialstädten, Bochum, Dortmund, Dienstlaken, Duisburg und den Linken zumindest, eine sehr einheitliche und eine sehr differenzierte Meinung erarbeitet, die nicht enthusiastisch ist,
die nicht frohlockend ist, die aber klar an der Sachfrage orientiert, wollen wir dieses öffentliche Unternehmen stärken, mit Blick auf die Zukunft strategisch stärken, mit Ja beantwortet. Auf die Punkte, wo ich skeptisch bin und wo wir auch Erwartungen haben, bin ich eingegangen, was die Auslandsbeteiligung angeht, was die ökologische Orientierung, die Transparenz und Steuerbarkeit angeht, alles richtig. Schön, Herr Fürmann, dass Sie den Kollegen von der FDP schon gefragt haben, ob er denn dann im Rat im März oder im April für 200 Millionen aus öffentlichen Mitteln, also Ihr Geld, meine Damen und Herren, zugunsten der Messe dann die Hand heben wird. Also wir reden hier in der Tat, Herr Görges hat klar gemacht, um 30 Millionen, übrigens ein Risiko, das nicht einmal bei den Stadtwerken direkt, damit auch nicht sozusagen bei der Holding, damit auch nicht bei der Mutterstadt liegt, sondern tatsächlich verteilt wird auf die Gesellschaft und auf die Konsortialstädte. Und das ist in Abwägung dessen, was ich gerade gesagt habe, für uns Linke nicht nur vertretbar, sondern strategisch geradezu wichtig.
Wenn ich mir jetzt so die erste Runde anhöre, dann geht es im Wesentlichen um die Frage, ist dieses Risiko eines Engagements bei der STEAG vertretbar, überschaubar, absehbar, kalkulierbar? Jetzt hat Dr. Görges gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen vor ein paar Wochen in der NRZ ein ausgesprochen lesenswertes Interview gegeben. Und da lese ich unter anderem den Satz, alle Prognosen der letzten Jahre, wie sich der Markt entwickeln würde, haben sich als falsch erwiesen. Wer von sich behauptet, er hätte die Entwicklung richtig vorausgesehen, nimmt sich was in die Tasche. Was macht Sie denn nicht so sicher, dass Sie den Markt vorhersehen?
Wir haben uns mit diesem Projekt stärker mehr als auseinandergesetzt. Das ist auch für uns ja nicht Tagesgeschäft. Also wir sind Stadtwerk und das ist etwas, was auch eine Größenordnung hat, bei der wir sehr, sehr genau hingucken. Wir glauben sicher zu sein, dass Stadtwerke in Zukunft auch in dem Bereich Erzeugung von Energie sich stärker engagieren müssen. Unser Kerngeschäft ist die Versorgung mit Wasser und mit Energie. Das tun wir auch. Die Produktion von Energie wird eine weitere Rolle spielen, auch für uns. Wir haben damit angefangen, aber im kleineren Maßstab. Wir werden in Zukunft, um hier auch weiter unsere Rolle in Essen spielen zu können, dieses Geschäftsfeld mit beackern müssen. Und das ist auch ein Geschäftsfeld, bei dem wir dann im Wettbewerb gehen, zu groß, zu anderen Stadtwerken auch, aber vor allem auch zu den Großen. Und wir glauben, dass es Sinn macht, dass wir den Wettbewerb aktiv annehmen. Wir begrüßen es, dass es Wettbewerb beim Kunden gibt im Vertrieb, das ist okay, aber wir wollen auch, dass es Wettbewerb gibt in der Produktion. Und in der Produktion von Energie wird ebenfalls Geld verdient. Wir glauben, dass nur der auf Dauer sich wirtschaftlich wird behaupten können, der in der Wertschöpfung in beide Richtungen, zum Kunden hin, aber auch bis zur Produktion hin, aktiv und erfolgreich ist. Das wollen wir gemeinsam mit anderen Stadtwerken entlang der A40 machen. Und die STEAG ist ein Unternehmen, was wir auch glauben, einigermaßen zu kennen. Man braucht noch ein Fenster zu gucken, auf der anderen Straßenseite sitzen sie. Und das auch schon seit Jahren und Jahrzehnten. Also ein Unternehmen, was uns hier in Essen nicht völlig fremd ist. Und wir glauben, dass sie bisher einen guten Job gemacht haben. Und das macht uns zuversichtlich, dass sie auch in Zukunft einen guten Job machen wollen. Wir haben nicht vor, die Kraftwerke aufzuteilen und selber zu betreiben, dass wir da in Zukunft die Stärkung tun.
Ich möchte Ihnen noch ein Zitat vorlesen, weil es genau um den Punkt geht, den Sie gerade erwähnt haben. Das Zusammenspiel und die Konkurrenz mit anderen Großen in der Branche. Es hat vor ein paar Monaten eine Studie gegeben, wonach also E.ON, EnBW und RWE im Jahre 2009, was ja, wie wir alle wissen, wirtschaftlich nicht der stärkste war, immer noch einen Reingewinn vor Steuern und Zinsen von angeblich 23 Milliarden Euro erwirtschaftet haben, was eine Rendite von etwa 25% sein soll. Und auf Vorhaltung dieser Rendite haben also die Sprecher von RWE und E.ON gesagt, ich lese das mal vor aus dem Zitat Focus Online. Die Konzerne bestreiten das, also die Höhe der Rendite. RWE sagte, auf den Energiemärkten herrsche harter Wettbewerb. Von geringen Risiken im Stromgeschäft zu sprechen, sei angesichts der hohen Investitionen für moderne Kraftwerke und leistungsfähige Netze abwegig. Ein E.ON-Sprecher sagte, die Energiewirtschaft sei die kapitalintensivste Industrie in Deutschland und voller unternehmerischer Risiken. könnte man so übersetzen, an den Großen schlottern die Knie und die Stadtwerke steigen in das Geschäft ein.
Ich glaube nicht, dass die Großen die Knie schlottern, aber sie scheinen auch kein Interesse daran zu haben, dass sich andere um dieses Thema kümmern. Und das ist alleine schon ein Grund nachzudenken, ob es nicht dort lukrativ ist, dass man tatsächlich dort mal näher hinguckt und dort auch Geld verdient.
Wie hoch sind denn Ihre Renditeerwartungen?
Also, wir gehen davon aus, dass wir vom ersten Jahr an in einer Größenordnung von um die 10% unseres Eigenkapitals Rückflüsse haben werden. Davon müssen Sie dann abrechnen, Zinsen, dann muss man noch tilgen und dann bleibt aber immer noch ein bisschen über. Und dann werden wir mit unseren Eigentümern im Aufsichtsrat besprechen, wie wir damit umgehen. Ob man das zum Teil erstmal anspart, um schneller in die Tilgung reinzukommen, oder ob man sagt, das geht ein bisschen in den städtischen Haushalt, der kann auch Geld brauchen, den Rest dürfte behalten, oder ob man uns alles abnimmt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir wenigstens ein bisschen behalten dürfen. Vielleicht kriegen wir den Kunden auch mal unterstützen.
Ich würde ganz gerne mal auf den Punkt zurückkommen, was passiert denn eigentlich, wenn die Rechnung nicht aufgeht? Sowohl an den Bund der Steuerzahler, als auch an die beiden Politiker aus dem Rat die Frage, was passiert denn, wenn der Worst Case eintritt?
Also es gibt ja zweierlei Worst Case, die ich jetzt immer so zumindest sehen würde. Zum einen, dass die Gewinnerwartungen nicht so eintreffen, so positiv eintreffen, wie jetzt gerade geäußert wurde. Das heißt natürlich mit anderen Worten, dass die Rückflüsse an die Stadt im Endeffekt sinken werden. Ja, die Stadtwerke schütten ja heute bereits hohe Beträge an die Stadt Essen aus. Werden die Gewinne sinken können oder werden dann auch diese Erträge sinken? Das heißt mit anderen Worten, die Stadt Essen hat weniger Geld zur Verfügung. Somit geht das zulasten der Steuerzahler. Jetzt gehe ich aber mal auf den zweiten Worst Case ein. Was ist denn, wenn die Gewinne kleiner gleich Null sind? Was ist denn, wenn die Gewinne, wenn es auch keine Gewinne gibt, sondern Verluste gibt? In diesem Fall muss ja jemand haften. Und normalerweise haftet in so einem Fall der Eigentümer. Und Eigentümer ist der Steuerzahler. Eigentümer ist die Stadt und damit der Steuerzahler. Und dann werden die Steuerzahler auch belastet werden damit.
Ja. Schönes Stichwort, Eigentümer ist der Steuerzahler. Selbstverständlich, Eigentümer bleibt auch der Steuerzahler, sowohl der Stadtwerke in der Mehrheit als auch der kommunalisierten Steuer, so muss man, darf man es ja vielleicht ausdrücken. Aber wenn der Bund der Steuerzahler heute sagt und voranschickt angesichts so eines Geschäfts, Eigentümer bleibt der Steuerzahler und es gibt ein Risiko für den Steuerzahler, dann muss ich schon darauf hinweisen, dass ich mich frage, wo der Bund der Steuerzahler in all den Jahren der letzten 20, 25, 30 Jahren war, als wir öffentliches Eigentum verscherbelt haben, wirklich das, was gewinnträchtig war, auf die Stadtwerke mit 49%, sozusagen an Private gegeben haben, RWE, damals noch E.ON, heute nicht mehr, aber immer noch stark in der Minderheitenbeteiligung. Da hat man öffentliches Eigentum verbrannt, verscherbelt. Da hat man Ausverkauf betrieben, nicht nur bei den Stadtwerken unseres Erachtens, macht es heute schwieriger, auch andere städtische Gesellschaften im Bereich der Entsorgung, wissen wir, die hat man zu einem Großteil privatisiert. Da kam kein Hinweis vom Bund der Steuerzahler, dass hier öffentliches Eigentum, also ihr Eigentum sozusagen veräußert wird. Und heute sehen wir in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich der Energie, sondern auch im Bereich der Müllentsorgung, dass es vielleicht, nein, ganz sicher ein großer Fehler war unter Umständen, dieses so zu tun. Interessante, wirtschaftlich interessante Bereiche, die auch ein öffentliches Unternehmen im Rahmen des Konzernstaats erledigen kann, mit Gewinn, nicht mit perversen Renditen, mit perversen Renditeerwartungen von 25%, richtig. Aber kaufmännisch solide, mit Gewinn, so dass man auch Verbindlichkeiten übernehmen kann und an Mutterstadt, also den Bürgern zurückgeben kann, dass das geleistet werden kann. Und nach 20, 25 Jahren, ich sag mal, neoliberal inspirierter, wirtschaftsliberaler Geisterfahrt, die wir ja auch in Essen hatten, das muss man ja ganz klar sagen. Wir verkaufen also öffentliches Eigentum, wir verscherbeln es. ist man jetzt auf dem Weg, und das ist gut so, da hat es einen Sinneswandel gegeben, sozusagen genau hinzugucken, was kann eigentlich, was ist öffentliche Daseinsvorsorge, was kann öffentliche Hand und wie kann man es wirtschaftlich und kaufmännisch gut machen. Und ich finde, das ist ein Beispiel, wie man sehr seriös sozusagen auch nach vorn gerichtet das öffentliche Interesse und das öffentliche Eigentum unter Umständen ermehren, denn kürzen kann. Und das ist mir ganz wichtig. Weil insofern ist die Debatte heute etwas widersprüchlich, wenn gerade die, die immer fürs Privatisieren waren, sagen, aber ihr könnt doch nicht dieses relativ begrenzte Risiko hier eingehen. Sehr widersprüchlich.
Da möchte wahrscheinlich Herr Rude gleich was zu sagen. Kurze Aufklärung für alle, die das Verfahren bislang nicht so ganz intensiv verfolgt haben. Die FDP-Fraktion hat bei der ersten Behandlung des Themas im Rat sich der Stimme enthalten, wenn ich mich recht erinnere. Ist denn schon klar, was Sie am Mittwoch tun werden?
Herr Firma, ich kann das irgendwie auch alles gut erklären. Ich möchte erst noch mal sagen, jetzt auf diese erste Frage gehe ich gleich ein, die Sie gestellt haben. Ich wollte nur noch mal Herrn Langmann kurz beantworten. Ich finde immer toll, wie Sie das hier so darstellen. Das sind alles Ex-Post-Betrachtungen, die Sie gemacht haben. Wir müssen mal in die Zukunft gucken. Wir gucken jetzt in die Zukunft. Wie sieht das jetzt hier aus mit dem STEAG-Deal? Hier haben wir in der Ratssitzung, das war im Oktober, mit einer Enthaltung gestimmt. Und zwar deshalb haben wir mit einer Enthaltung gestimmt, weil wir das gesamte Paket mit dem prozentualen Anteil irgendwie noch einigermaßen verträglich gesehen haben. Denn wir wollen, und das hat Dr. Görges ja auch für den Eindrucksvoll gesagt, wir wollen auch die Stadtwerke auf bessere Beine stellen. Also das, was bisher gemacht worden ist, Wasser und Energie, das war ein Teil. Gas kam ja noch mit dazu, dann ist auch der Strommarkt da. Nur, und das ist jetzt der Punkt, Sie sprachen vorhin von dem Worst Case. Was ist mit dem Worst Case, wenn ich jetzt sehe, die 7 Partner, und da ist in diesen Partnern ist immer noch keiner, der irgendwie auch, ich sage jetzt mal, ein Know-how mitbringt, der internationale Erfahrungen hat. Da fehlt uns auch ein privater Partner. Da haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Denn es geht schließlich um einen Deal, der sich in der Größe von 60 Millionen bewegt. Und wenn die 60 Millionen, wenn wir da irgendwie noch einmal das Stammkapital von 60 Millionen irgendwie auch betrachten, ist auch indirekt der Konzernstadt betroffen. Das heißt, die Mutterstadt müsste die einzelnen Verluste der Stadtwerke austeilen. Hatte ich vorhin schon einmal gesagt, wollte ich jetzt in den 10 Jahren nochmal sagen. Was mir eigentlich noch viel wichtiger ist, hier geht es ja auch um die wirtschaftliche Situation, die auch nicht ausreichend behandelt worden ist. Gucken Sie sich doch mal die Risiken an. Gucken Sie sich das Gasgeschäft mal an. Ich war 36 Jahre lang bei der E.ON Ruhrgas AG, hatte auch in den letzten Jahren die Gasabrechnung der Ruhrgas AG, was den Conversion Bereich angeht, auch geleitet. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, wie das mit der Gasschwemme aussieht, und ich weiß ja auch, was die Stadtwerke Essen machen, um dementsprechend auch Gas abzusetzen, muss ich ein Marketing machen. Und das haben wir ja, haben Sie auch gemacht, Herr Dr. Görges. Da waren Sie auch so weitsichtig. Und da muss ich auch sagen, das ist auch eine gute Methode. Da gehe ich auf neue Märkte mit Dumpingpreisen, mit Preisen, die vielleicht irgendwie Einjahrgültigkeit haben oder noch eine kürzere Zeit. Aber wir haben momentan eine Gasschwemme. Das heißt, E.ON Ruhrgas macht trotz der hohen Gewinne aber immer noch, wie gesagt, dann auch Verluste mit den alten Verträgen. Es gibt ja Verträge, die eine Preisbindung hatten von 10, 20, 25 Jahren. Jetzt ist man ja davon runter, Herr Dr. Görges weiß ja, dass die Verträge mit den Stadtwerken jetzt auch noch ein oder zwei Jahre eine kurzfristige Bindung haben. Und auch eine Preisbindung. Auf die Preisbindung kommen wir nochmal ein. Und hier ist es ja auch so, dass jetzt die wirtschaftliche Situation unter 15 Strommarkt. Ich kenne das von Trading und Supply. Da sind 250 Mitarbeiter, die rund um die Uhr gucken, wie komme ich an günstige Energie, an Gas und an Strom. Und die kommen ja auch noch auf den Markt. Und deswegen meine ich irgendwie, wenn die Stadtwerke das alleine stemmen, ist das ein zu großes Risiko. Ihre zweite Frage, wie wir uns verhalten werden, kann ich Ihnen auch beantworten. Wir würden dieser Erhöhung jetzt auf 100% dem nicht zustimmen, weil wir meinen, da fehlt der internationale Partner, da fehlt die Erfahrung und da gibt es einige Diskussionen.
Ja, vielen Dank, Herr Rude. Vielleicht können wir hier mal einen Schnitt machen, weil ich ganz gerne der Tradition von Essen kontrovers folgend auch Sie mit ins Boot holen möchte. Das Wunderbare an diesem so komplexen Thema ist ja irgendwie, haben wir alle mit den Stadtwerken zu tun, ob wollen oder nicht, muss man sagen. Gas kann man mittlerweile ja zum Leidwesen von Dr. Hörmes auch woanders kaufen, aber als Wasserkunde nimmt man ja nach wie vor auch Gedeih und Verderb in Stadtwerken zugerechnet. Und weil wir jetzt alle irgendwie mit den Stadtwerken zu tun haben, kann ich mir vorstellen, dass Sie auch losgelöst von Parteiinteressen einfach die Frage haben, was habe ich denn als Kunde der Stadtwerke davon, wenn die Stadtwerke demnächst Kraftwerke in sowas, Kolumbien etc. betreiben, Philippinen, aber natürlich auch hier an Rhein und Ruhr, völlig klar. Also von daher feuerfrei für Ihre Fragen. Ja, bitte.
Wetter ist mein Name, ich habe eine Frage an den Dr. Görli. Ja, natürlich. Ja, vielen Dank. Wetter ist mein Name, ich bin ja Bürger und Steuerzahler der Stadt Essen.
Ins Mikro.
Und ich habe eine Frage an Dr. Görli. Er sollte das noch kurz erläutern, weil das extrem wichtig ist hier für die ganze Diskussion, die sogenannte Fickung zur Entscheidung Fernwärmeschiene, Fernwärmekraftwerke. Da sollten Sie noch mal kurz was sagen. Ein zweiter sehr kritischer Punkt, der natürlich auch noch in dieser Diskussion angesprochen werden muss. Der Kraftwerkspark ist ja teilweise sehr desolat. Wir haben alleine im Ruhrgebiet vier Kraftwerke, die älter sind als 1970. Und es gibt ja auch VDI-Schadensberichte, die stehen teilweise in den Zeitungen, teilweise sind sie bekannt, teilweise sind sie unbekannt. Gerade das Duisburg Walsum Kraftwerk, der neue Superblock, der Stärk, hat schwerste Schäden, anderthalb tausend Korrosionsrisse, Wasserstoffinduktion etc. So, da müssen wir mal Stellung zu nehmen. Jetzt hat sich der Kraftwerksblock, die Inbetriebnahme, um mehr als ein Jahr verzögert. Das sind also erstmal drei Fragen. Danke.
Also der Kraftwerksblock in Walsum ist noch nicht am Netz. Das Risiko dafür bleibt bei Evonik. Zweite, wir haben 12 Inlandskraftwerke und 3 Auslandskraftwerke. Wir haben bei der Preisfindung für unser Angebot an Evonik jedes einzelne dieser Kraftwerke von einem Spezialbüro bewerten lassen. Und die Bewertung dieser einzelnen Kraftwerke ist dann in unser Preisangebot wieder eingegangen. Das heißt, wir haben bei der Preisfindung auch die negativen Einflüsse berücksichtigt. Und das sind nicht nur Erneuerungsbedarf bei Kraftwerken, dazu gehören CO2-Emissionsrechte, die man in Zukunft mehr kaufen muss als andere. Dazu gehören auch Umstrukturierungskosten, weil moderne Kraftwerke weniger Personal brauchen als die herkömmlichen Kraftwerke und ähnliche immer mehr. Das alles ist in den Preis eingeflossen und ist Bestandteil dieses Preises. Die Fernwärme wird auch in Zukunft weiterkommen aus diesen Kraftwerken, was auch bedeutet, dass man auch im Bereich Grundlast, Mittellast 1 bis 2 Kraftwerke auf jeden Fall noch braucht. Sonst wird das mit der Fernwärme nichts werden. Ich kann auch Spitzenlastkraftwerke mit einer Fernwärme auskoppeln. Wir haben bei uns im Angebot eine Betrachtung gewählt, wo wir sagen, ein Teil der kleineren Standorte wird im Zweifel auslaufen. Und auf den anderen werden wir dann Ersatzinvestitionen vornehmen. Wir heißen in diesem Fall die Stärken, das Geld dafür auch dann entsprechend verdienen muss. Und wir gehen davon aus, dass auch dann diese modernen Spitzenlastkraftwerke neu gebaut werden. Das ist das, was auch zum Teil mit ökologischer Umbau bezeichnet wird, wobei wir sagen, nicht ohne Wirtschaftlichkeit. Sonst ist nämlich es nicht.
Herr Fürmann.
Ja, danke. Bitte schön. Ist am besten, wenn es nach Mikro geht, ja, verstehen wir Sie am besten.
Nein.
Dann machen wir das Mikro vielleicht ein bisschen höher.
Sehr geehrte Damen und Herren, Professor Dr. Görlitz, danke für die Einladung.
Name und Titel will ich mal recht lassen. Ich habe einige der Punkte hier notiert. Es war kein Fall, dass er schon ein bisschen erübrigt hat, weil es drüben sehr schlecht ankommt. Also, sehr viel oder dann mindestens 60 Millionen. Ich habe jetzt so stehen, da fahren und zunächst steigen die Kosten sehr stark. Dann die zweite Frage. Die Stadtwerke sind optimistisch. Meine Frage. Worauf begründet sie ihr Optimismus? Und warum? Oder wird bereits noch ein Teil des Gebiets für Grüne zu gut kommen? Ja, ich bin mal
vielleicht fangen wir mal mit der letzten Frage an. Was davon kommt dem Kunden zugute?
Dem Kunden kommt auf jeden Fall zugute, wenn er leistungsfähige Stadtwerke hat, weil wir müssen ja unseren Kunden einen wettbewerbsfähigen Preis auch bieten. Und zum wettbewerbsfähigen Preis gehört auch, dass man auf der Einkaufsseite entsprechende Preisfindungen findet. Dazu gehört aber auch, dass man seine Kosten über ein möglichst breites Feld verteilen kann, weil wenn ich zu viel Kosten oben verteilen muss auf das Produkt unten, dann wird es etwas teurer. Das heißt, wenn wir zusätzliche Erträge generieren, dann steigert das unsere Wettbewerbsfähigkeit hier am Heimatmarkt Essen, aber auch anderswo. Und Stern ist ja auch nicht das Einzige, was wir zusätzlich machen, um unsere Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wir investieren ja auch in anderen Bereichen, beispielsweise im Gasbereich, sind wir im Augenblick dabei, einen Speicher Münsterland gemeinsam mit drei anderen Stadtwerken zu bauen, um uns hier auch ein wenig auf der Beschaffungsseite besser zu positionieren als bisher, was auch unseren Kunden zugute kommt. Um uns weiter aufzustellen, haben wir angefangen, im September 2009 in den Stromvertrieb einzusteigen. Traditionell waren wir das nicht in Essen, das hat historische Gründe. Ja, wir haben angefangen, in Mitte 2010 Gas auch extern zu verkaufen. Auch das tun wir, um unsere Wettbewerbsfähigkeit auch für unseren Heimatmarkt in Essen zu erhöhen. Und vielleicht gestatten Sie mir noch ein Wort, was auch in das Thema Risiko reingeht. Wenn ich Verantwortung in einem Unternehmen habe, auch für Arbeitsplätze, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben durch Gewinnabführung ihrer Arbeitsplätze gegenüber den öffentlichen Eigentümern mehr als einmal bereits gezahlt. Wenn ich also Verantwortung habe, auch in einem solchen Unternehmen, dann muss ich abwägen, was grün und was nicht nicht. Diese Region hier ist keine Wachstumsregion. Die Bevölkerung sinkt, die Industrie wird weniger, die Mengen werden weniger. Wenn wir also nichts tun, werden wir auf Dauer immer kleiner. Und wenn ich geringere Mengen verteile, werde ich auch auf Dauer unwirtschaftlicher. Das heißt, ich muss ja auch das Risiko sehen. Kann ich meine Erwartungen der Eigentümer, auch der öffentlichen Eigentümer, langfristig erfüllen, wenn ich nur genau das mache, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte schon gemacht habe? Und da sagen wir, unter den geänderten Bedingungen des Wettbewerbs und unter der Situation, in der diese Region sich befindet, müssen wir als Stadtwerke, um attraktiv auch für unsere eigenen Eigentümer zu bleiben, in neue Felder reingehen. Die Frage ist immer natürlich, wie hoch ist das Risiko, rechnet es sich nicht? Und das bin ich bei dem, was der Firmen vorhin zitiert hat. Wenn ich Wahrsager wäre, sehe ich irgendwo auf den Bahamas mit einer Glaskugel, würde ich viel Geld am Telefon verdienen. Wir können nur arbeiten. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Wir glauben, dass das, was wir tun, belastbar und vernünftig ist. Und das Risiko ist ein Risiko, das in einer Relation steht zu dem, was wir auch sonst tun. Also wenn die Stadt bisher Geld von uns bekommt, dann wollen wir uns bemühen, das auch in Zukunft sicherzustellen. Und dazu müssen wir zum Teil andere Dinge machen als bisher, weil nur mit dem, was wir bisher gemacht haben, wird es auf Dauer nicht leisten. Und das können wir jetzt im Einzelfall immer diskutieren. Also ich kann bei jedem Risiko sagen, will ich nicht, mache ich nicht. Da bin ich am Schluss nur mit nichts. Und das wollen wir auch nicht.
Wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, gab es zumindest noch eine Frage gerade aus dem Publikum, die da hieß, kommen Sie, hoffe ich habe Sie richtig verstanden, kommen Sie mit den 60 Millionen denn auf?
Also am Anfang kommen wir auf jeden Fall damit auf. Ich habe das schon gesagt, wir investieren für die ersten 3 Jahre einen Betrag von maximal 30 Millionen Euro und die Rückflüsse, die für die nächsten Jahre ja schon überschaubar sind, wäre für uns eine Größenordnung von Namen von etwas mehr als 10%. Das heißt, wir können Zinsen und Tilgung bedienen und es bleibt noch ein Betrag von, ja, das hängt jetzt mit der Finanzierung noch zusammen, sagen wir 1,2 bis 1,4, vielleicht auch 1,5 Millionen übrig, mit denen wir mit unseren Eigentümern reden müssen, wie wir damit umgehen. Das heißt, für die ersten Jahre ist es gesichert. Wie sich der Energiemarkt auf Dauer weiterentwickeln wird, da sind wir wieder bei dem Thema Zukunft. Das ist in der Tat schwer einzuschätzen. Aber dass man mit der Produktion von Strom dauerhaft kein Geld mehr verdienen wird, das halte ich uns auch für unrealistisch. Deswegen wollen wir auch dabei sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob alle Fragen, die gerade gestellt worden sind, damit beantwortet worden. Wenn nicht, möge sich der Fragesteller nochmal melden, wenn irgendwas unbeantwortet geblieben ist. Offenbar nicht so. Dann habe ich, glaube ich, als nächsten da hinten den Dr. Cooper gesehen, der das gezeigt hat. Und Sie habe ich auch im Auge.
Entschuldigung. Das ist mein Name von Rundertisch. Zunächst mein Respekt für die Qualität des Forums. Trotzdem fällt auf, dass die drei anderen größeren Ratsparteien nicht präsent sind. Sie sind jedenfalls nicht auf dem Podium. Aber manche von denen sind hier. Dann haben wir übermorgen die Ratsentscheidung. Ist das ein Versäumnis von Ihrer Seite, Herr Führer, oder Herr Schaumhaus, dass die Gruppe nicht zusammengekommen haben? War das bewusst so oder hat jemand nicht?
Also ich muss jetzt mal grundsätzlich sagen, die Einflussnahme der Moderatoren ist da auch bestenfalls eine indirekte, in meinem Fall schon mal eine gar nicht vorhandene, weil ich das ja nur übernommen habe, wie ich erläutert habe. Ich war also an der Vorbereitung noch an der Zusammensetzung des Podiums nicht beteiligt. Damit will ich mich aber nicht rausreden. Ich denke, die VHS und die NRZ-Stadtredaktion werden sich ihre Gedanken gemacht haben, warum sie genau diese Konstellation gewählt haben. Jetzt kann man natürlich immer sagen, in einem Rat sind sie nicht nur 2 Fraktionen und nicht 3 und nicht 4, also muss jeder Ratsvertreter und jede Ratsfraktion muss hier zugegen sein. Das haben wir bei SC Kontrovers noch nie gemacht, weil wir hier keine Ausgewogenheit herstellen wollen, sondern eine interessante Stellungnahme haben wollen. Wir sind meistens SC Kontrovers und wir sind alle einer Meinung. Also von daher finde ich, ist die Zusammensetzung jetzt nicht verkehrt, was die großen Fraktionen dazu denken, ist glaube ich auch zumindest in der NRZ relativ ausführlich dargestellt worden und neue Erkenntnisse haben sich die Einladung vermutlich mal jetzt davon nicht versprochen. Also hat hier jemand von der Linken und von der FDP genannt und ich denke, das ist auch soweit okay. War das die Frage, Dr. Küpper? Okay. Bitte schön.
Ich bin Armin Kleber, Bürger dieser Stadt. Ich beziehe aber meine Energie dort, wo ich sie am günstigsten bekomme. Also zurzeit nicht von den Stadtwerken das Gas und von daher auch nicht für den Strom. Jetzt habe ich aber etwas zu den negativen Ergebnissen gehört. Wenn also kein Gewinn eingefahren wird, dann ist der Steuerzahler, so wie ich das jetzt verstanden, wird da herangezogen. Heißt das, obwohl ich dann meine Energie gar nicht von beziehe, bin ich dann aber als Bürger der Stadt Essen dafür verantwortlich, dass die Stadtwerke keine Gewinn machen, das heißt, ich werde dann zur Kasse
gehen. Ich habe auch Sie im Auge, vielleicht lassen wir Dr. Görz kurz was dazu sagen und dann einmal kurz für die Antwort.
Sie werden nicht zur Kasse gehen. Das Einzige, was Sie riskieren, ist, dass Sie keine positiven Beiträge mehr leisten können, die Sie entlasten. Ob Sie jetzt bei uns Kunde sind oder nicht. Sie haben den Vorteil davon, dass Sie jedes Jahr den Haushalt der Stadt Essen abliefern, der die Stadt in die Lage versetzt, einen Teil Ihrer Aufgaben mitzufinanzieren. Wir wollen uns hier nicht größer machen, als wir sind. Ich weiß, wie groß der städtische Haushalt ist und ich weiß, wie klein gemessen an diesem gesamtstädtischen Haushalt unser Beitrag ist. Aber auch ein Betrag von 10, 20 Millionen und etwas darüber hinaus ist für den Kämmerer dieser Stadt wichtig. So, diesen Beitrag leisten wir. Diesen Beitrag wollen wir auch dauerhaft leisten. Ja, und deswegen machen wir solche Dinge, mit aber Langeweile haben. Das Risiko bei jeder Form von wirtschaftlicher Betätigung ist, dass irgendwo mal etwas anders wird. Ich will Ihnen das sagen, am Beispiel unserer Netze. Wir investieren jedes Jahr 50 Millionen in unsere Netze. Jetzt gibt es einen Klimaschutzbericht der Bundesregierung, bei dem tendenziell Gas weniger beim Haushaltsboden eingesetzt werden soll und mehr bei Kraftwerken. Das heißt, wir unterhalten unsere Netze jetzt auch in einem Bereich, bei dem möglicherweise in einigen Jahren, Jahrzehnten durch politische Änderungen der Rahmenbedingungen das weniger attraktiv werden wird. Trotzdem sagen wir, wir bleiben dabei, wir halten unsere Netze im Blatt, weil wir glauben, dass auch unter umweltpolitischen Aspekten das auch in Zukunft nicht nur ein Kraftwerke-Thema sein wird. Das heißt also nochmal, wir bewerten Risiken mit dem Ziel, unsere Aufgaben gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen zu erfüllen, aber auch unsere Aufgaben gegenüber den Steuerzahlern zu erfüllen, nämlich gegenüber unseren öffentlichen Eigentum. Das machen wir bisher erfolgreich und davon profitieren Sie.
Also, um Ihnen das mal ganz deutlich zu sagen, ich meine mit negativen Gewinnungsrückläufen oder ich sage mal eine schwarze oder rote Null, sondern ich meine tatsächlich Verluste. Wenn Sie als Stadtwerke Verluste machen, bleibt das dann nicht dabei, dass Sie dann nichts mehr an die Stadt einen Überschuss weitergeben, sondern Sie müssen auch irgendwie mit Ihren Verlusten umgehen. Das heißt, irgendwann, jetzt die Frage mal an den Steuerzahler, wann würde denn dann der Steuerzahler tatsächlich mal zu fassen?
Also Herr Hamann ist gerade angesprochen worden, deshalb mag er jetzt auch antworten. Herr Leimann kurz und auch Herr Budde wollten sich zu dem Thema auch noch äußern. Ja. Offenbar aus Furcht, dass eventuell irgendwas bei den Steuerzahlern hängen bleiben könnte.
Also, zum einen muss man ganz klar sehen, der Steuerzahler wird auch selbstverständlich dann zur Kasse gebeten, wenn Stadtwerke Verluste einfahren dauerhaft. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Zweifel, weil der Steuerzahler die Stadt nämlich, damit die Steuerzahler Eigentümer sind und irgendjemand muss bezahlen, ist immer der Steuerzahler. Jetzt kommt aber noch ein kleines Aber, damit ich nochmal darauf zurückkomme, was ich vorhin gesagt habe. Allein schon in dem Moment, wenn die Stadtwerke nicht mehr in der, ich sage jetzt mal, gewohnten Art und Weise Gelder an die Stadt führen kann, wir haben es vorhin gehört, dass sie es auch gerne macht, allein schon in dem Moment wird der Steuerzahler auch belastet. Ich habe vorhin schon ausgeführt, Essen ist einer der Städte, die am höchsten verschuldet sind. Eine hohe Verschuldung in der Kommunalpolitik geht in der Regel auch mit einer hohen Steuerbelastung einher. Ich will damit sagen, Essen ist nicht nur die Stadt mit der höchsten Verschuldung, sondern auch der höchsten Steuerbelastung, was die kommunalen Steuern angeht. Und auf diese Art und Weise werden bereits heute ja schon die Steuerzahler für die Schulden, oder bezahlen heute schon die Steuerzahler für die Schulden. Wenn die Schulden der Stadt weiter steigen, werden auch die Steuerzahler weiter und noch mehr zur Kasse gebeten werden. Da gibt es auch überhaupt kein Vertun. Das zeigt die gesamte Historie des Steuerzahlens.
Trotzdem, Sie dafür, dass Sie eine kurze Schulter
brauchen? Ein bisschen ungeduldig, muss ich sagen, weil das sind natürlich Lehrsätze im doppelten Sinne. Ich bin auch Steuerzahler. Ich erwarte aber von meinen... zahlt brav meine Steuer und ich erwarte das pfleglich und verantwortlich und vernünftig und an der richtigen Stelle richtig mit meinen Steuerzahlungen umgegangen wird. So, ja. Hier wieder eine Debatte zu entfachen, wie schlecht es doch ist, Steuern zu zahlen und wie gut es doch ist, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Das ist ja die Spezialität des Bundessteuerzahlers. Hat nichts mit dem zu tun, wie ich verantwortliche Finanzierung eines Gemeinwesens, also unseres Gemeinwesens Stadt, Land und so weiter, verstehe. Und hier geht es um eine ganz andere Fragestellung. Das Risiko wird zwar hier debattiert und in den Vordergrund gestellt. Und es gibt ein, Dr. Görges hat es geschildert, durchaus ein überschaubares Risiko materiell. Selbstverständlich, Leben ist lebensgefährlich. Das gilt für den Steuerzahler, gilt auch für Linke. Leben ist lebensgefährlich. Aber die Frage ist doch, welche Perspektive verbindet man damit und wie verantwortlich, auch im Interesse als Entscheider im Rat mit Handheben oder nicht, kann ich das nach Abwägung aller Risiken vertreten? Und nochmal, dieses Geschäft ist nach eingehender Prüfung und Überblick, eine Garantie gibt es nicht und eine Glaubensfrage ist es auch nicht, wir sind nicht in der Kirche. Vertretbar vor dem Hintergrund anderer Entscheidungen, die fehlerhaft sind, die wirklich Geld verbrannt haben. Ich sprach auch von dem Verschleudern öffentlichen Eigentums. Da hat man dem Steuerzahler sozusagen etwas genommen. Hier trägt der Steuerzahler in der Tat ein kollektives Risiko, das nach unserer Entscheidung, dafür sind wir gewählt, wir müssen uns entscheiden, so oder so, tragbar ist. Und das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen. Und noch eins auf die Frage des Fragestellers. Auch wenn er kein Kunde der Stadtwerke mehr ist, sagen, sie kaufen da ihre Energie, wo sie am billigsten ist. Kann ich verstehen, tue ich trotzdem nicht. Wie auch immer, auch wenn sie kein Kunde der Stadtwerke sind, im Best Case, im guten Fall, zumindest in einem positiven Fall, werden sie profitieren als Bürger dieser Stadt, nämlich so, dass in der Tat Abführung des städtischen Unternehmens selbstverständlich in den städtischen Haushalt fließen, gerade in Zeiten, wo die Straßen voller Schlaglöcher sind, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht erfüllt werden kann, die Schulen marode sind, die Sportstätten nicht mehr zu finanzieren sind, scheinbar, Klammer auf, Steuersenkungsdiskurse, Klammer zu, werden sie davon auch profitieren, obwohl sie nicht Kunde der Stadtwerke sind. Und da muss ich Ihnen sagen, da bin ich ein klarer Verfechter des öffentlichen Unternehmens, wenn es denn ordentlich und kaufmännisch vernünftig geführt wird und mit einem begrenzten Risiko, wie immer im Leben sozusagen, operieren kann, ja geradezu muss, vollkommen klar.
Weil der Abend jetzt wieder gefehlt wurde,
also leider gerade auch persönlich angesprochen wurde. Erstens, ich habe mit keinem Wort gesagt, dass wir gegen Steuerzahlen sind. Steuern muss man zahlen, das ist Selbstverständlichkeit. Und darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Natürlich ist es so, dass wir allerdings der Ansicht sind, Steuerzahlen nur in dem Maße, wie es notwendig ist und nicht, wie es vielleicht manche gerne hätten. Zweitens, Sie haben vorhin ja die Frage gestellt, wo wir denn gewesen sind, als um die Frage der Privatisierung sind. Ich möchte die Frage an dieser Stelle beantworten. Wir waren diejenigen, die die Privatisierung stets befürwortet hat. Und zwar in dem Moment, wenn nämlich einfach eine Veräußerung von Anteilen positiv auswirkt auf einen Stadthaushalt. Das ist immer dann in dem Moment der Fall, wenn nämlich der Erlös dazu beiträgt, dass die Belastung mit Zinsen sinkt. Das ist nicht immer der Fall. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist nicht immer der Fall. Drittens möchte ich Ihnen ganz klar sagen, Sie haben gerade ein schönes Stichwort gesagt. Etwas ganz Schönes haben Sie gerade gesagt, nämlich, dass das Risiko auf alle Schultern getragen wird. Sie haben es kollektives Risiko, glaube ich, genannt. Das ist völlig richtig. Es wird auf alle Schultern getragen. Und damit ist auch die Frage ja vorhin auch beantwortet. Ja, jeder trägt hier das Risiko mit. Das möchte ich aber an dieser Stelle aber auch eine Frage stellen. Wer von Ihnen kennt den Zahlen, Daten, Fakten? Entschieden wird im Rat der Stadt.
Wir sind in einer
ganz kurz, entschieden wird, ich habe es hier ausreden lassen, wir machen das jetzt auch mal andersrum. Entschieden wird im Rat der Stadt. Und wer hat von Ihnen als Bürger Zahlen, Daten, Fakten bekommen? Entschieden wird in einer nicht öffentlichen Sitzung. Ich habe es lange versucht, Zahlen, Daten, Fakten zu bekommen. Nicht nur aus den Medien, sondern aus erster Hand. Ich bin daran gescheitert. Ich habe es nicht geschafft. Drei an diesem Tisch werden Zahlen, Daten, Fakten haben im Gegensatz zu mir. Aber Sie als Bürger, kollektives Risiko haben Sie gerade gesagt, Sie als Bürger sind doch diejenigen, die das Risiko tragen. Und haben Sie Zahlen, Daten, Fakten? Ich glaube nicht.
Ich bin jetzt wirklich natürlich als Journalist anziehen, wenn man die NRZ schließt, dann weiß man, wovon wir reden.
Eigentlich immer. Das ist aber auch nicht alles drin gewesen, was ich gesucht habe.
Ja, hätten Sie mich angerufen, hätte ich Sie gesagt. Herr Bulle, Sie bitte.
Ja, also wir wünschen ein begrenztes Risiko. Und ich verstehe Ihre Aufregung gar nicht, Herr Landmann.
Gar nicht aufgeregt.
Das ist ja
heute
gut.
Mal nicht.
Denn wir haben ja auch nicht nur den Beteiligungsbericht, den ja auch jeder lesen kann. Wir haben auch Geschäftsberichte. Wir sehen ja auch, was die Bilanz der Stadtwerke. Und wir sehen ja auch, wenn etwas einbricht. Wir sprechen ja jetzt ja von neuen Projekten, die jetzt anstehen. Und da wollen wir eigentlich auch nur auf diese Risiken hinweisen. Wir sagen ja auch nicht, oder wir schreiben auch nicht Buch, wie Herr Fielschatz in seiner NRZ geschrieben hat, sondern wir weisen nur darauf hin, dass wir weisen auch nicht auf eine richtige Gedankenlosigkeit hin, um Gottes Willen. Wir haben an der Spitze der Stadtwerke Essen, ich kenne Herrn Dr. Görges sehr lange, einen alten Vormann, der das Geschäft beherrscht und der die Stadtwerke vorangetrieben hat. Wir weisen jetzt nur in dem Fall hin, das könnte jetzt eine Nummer zu groß sein, hier von auf 100% zu gehen. Also die könnte mal angemerkt. Und das ist das, was wir hier heute noch als Fälliger haben. Wir diskutieren hier in dieser Runde aus einer. Und wir dürfen keine Zahlen nennen oder auch wenig Zahlen nennen. Wir haben eine nicht öffentliche Sitzung. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, weil ich mich sehr gerne mit Zahlen beschäftige, auch Kennzahlen daraus mache, irgendwie diese hier zu zitieren. Denn wir haben ja eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, die möchte ich auch heute Abend hier nicht dementsprechend aufs Spiel setzen. Nur, hier ist es doch einmal, was Herr Langer-Kurz auch nochmal sagte, letztendlich formuliert die FDP ein Bekanntheitsrisiko. Zahlen können wir alle prüfen, durch den Geschäftsbericht, durch den Metallesbericht und natürlich auch durch die Klasse.
Ohne dass ich die Fragesteller vergessen hätte, Dr. Görges wollte jetzt dazu direkt nochmal Stellung nehmen.
Nochmal, wir glauben, dass das Risiko nicht zu tun höher ist, als das Risiko, diesen Betrag zu investieren. Damit man nochmal ein Gefühl kriegt und jetzt auch eine Fangdruckdiskussion auftaucht. Wir haben das nicht alle selber überprüfen können. Diese Stadt Essen steht jedes Jahr mit Recht und aus guten Gründen einen größeren Betrag als das, was wir für die Städte den Steueranteil ausgeben in den Schulbau. Als Zukunftsinvestition in Kinder. Da tut auch keiner genau hin, ob jetzt jeder Stein, der ausgetauscht wird, tatsächlich so ein Kaputt war oder drei Tage hätte halten können. Da vertraut man den Fachleuten bei der Stadt, dass sie als Baumenschen das können. Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen geprüft und ich sage Ihnen, wir sind im Grunde auch Ihre Spezialisten, die im Augenblick schon ihren Auftrag nicht nur Versorgung machen, sondern eben auch Geld verdienen. Wir haben auch in Zukunft vor, das zu tun. Wir haben keine Lust, Arbeitsplätze bei unseren Mitarbeitern oder bei uns selber zu vernichten. Ja, wir tun das, um auch dauer leistungsfähig zu bleiben gegenüber Kunden, Mitarbeitern, aber auch gegenüber der Stadt. Und der Betrag, um den es geht, ist ein Betrag in einer Größenordnung, den kennt die Stadt. Ja? Und den kennen auch unsere Aufsichtsräte. Und da geben wir Rechenschaft immer wieder, auch im Detail. Und ab und zu, ich weiß, man hat gewisse Neigung dazu, in einem abgestuften Ausmaß wie der städtische Mitarbeiter auch statt einer Gesellschaft eine Tendenz, etwas niedere Mieter zu halten. Es stimmt nicht immer.
Darf ich vielleicht die Wortmeldung nochmal ein bisschen bilanzieren? Ich glaube, die junge Dame ganz hinten hatte sich vorhin als Erste gemeldet. Also Ihnen ist das Risiko zu groß offenbar. Okay.
Ich denke, wenn wir an die Vergangenheit denken, an die Investition der Stadt Essen, Schwimmbad, Oase, naja, jetzt die Messe, danach nächstes. Man könnte 7 Millionen noch mal andere Dinge aufstellen und ich sag mal, das, was der junge Mann da aus Erfahrung gesprochen hat, der war ja bei Burgastor oder bei Burgastor mit beschäftigt.
Also danke für das
Okay, danke für Ihren Beitrag. Bitte, Sie.
Leitende Positionen geschleust werden und die Qualität
das Fachwissen dabei nur eine zweite Rolle spielt, sollte nicht aus diesen Gründen diese Konstruktion, diese Gewählte mit den vielen Gesellschaftern doch zu denken geben, dass es doch sehr ein Job werden kann und die Stadtwerke sich darauf beschränken, auf die gute Arbeit, die sie bisher gemacht haben, und die Essener Bürger, so wie die alle den Strom weiterhin da kaufen, dass die Energie da beziehen, wo sie sie am wirtschaftlichen einkaufen können.
Zunächst zur letzten Anmerkung. Es ist offenkundig wirtschaftlicher, Strom zu produzieren als zu kaufen. Wenn das nicht so wäre, würde es keine Kraftwerksbetreiber geben, auf der einen Seite die Strom verkaufen und auf der anderen Seite Stadtwerke und andere, die Strom einkaufen müssen. Da entstehen Gewinne. Die Gewinne der Stadt entstehen ja gerade dadurch, dass Strom produzieren ein Geschäft ist, das sich lohnt. Insoweit erschließt sich mir zunächst mal nicht, warum wir als ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen, die im Bereich der Versorgung mit Energie schon seit Jahren tätig sind, dieses Geschäftsfeld prinzipiell liegen lassen sollen. Wenn damit Geld zu verdienen ist, und das gehört zum Kernbereich auch von kommunaler Wirtschaft, Energie zu produzieren und zu verteilen, dann macht es Sinn, sich dazu zu engagieren. Ich gebe zu, wenn man mit mehreren zusammen ist, muss man sich koordinieren. Das Thema kennen wir aber jetzt schon. Ist doch nicht die erste Kooperation, die wir haben. Wir haben hier alleine in Essen, Wasserwerk, Kooperation mit Delsenwasser, Speicher Münsterland, machen wir mit Delsenwasser Proben, machen wir mit Dortmund. Die Netzablesegesellschaft, Lieserin, machen wir mit Duisburg zusammen. Mit anderen Stadtwerken gemeinsam sind wir beteiligt an der Tüge, die 130 Stadtwerkebeteiligungen in Deutschland koordiniert. Ja, das ist ein Prozess. Jeder Beteiligte mehr bringt sich ein, das bringt manchmal mehr Qualität und manchmal dauert Zeit. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Wenn das anders wäre, dürfte man überhaupt eine Aktiengesellschaft mit Einzeleigentümern haben. Jetzt brauchen wir auch Versammlung, was da los ist. Funktioniert aber trotzdem. Dagegen sind wir noch ein relativ überschaubarer Club. Ich habe auch Vertrauen in unsere Eigentümer und unsere Rechte, die ja von Ihnen gewählt sind, dass das nicht ideologisch am Schluss laufen wird. Im Übrigen sind wir auch verpflichtet, gegen unsere Eigentümer auf Wirtschaftlichkeit zu achten. In dem Augenblick, wenn wir keine Gewinne mehr abliefern, ist sehr schnell Schluss mit lustig. Ja? Wir werden also sehen, dass wir unseren Beitrag als Stadtwerke liefern, auch zum ökologischen Umbau dieser Region. Wir wissen, dass wir mittel- bis langfristig diese Aufgabe vor der Brust haben, aber unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Kriterien. Das heißt, wir werden dann Kraftwerke erneuern, wenn sie nach ihrem neuen Erneuerungszyklus auch dran sind. Dafür wird auch die Steuergeld, um das zu machen. Wir haben alleine in den nächsten Jahren im Durchschnitt pro Jahr 300 Millionen Euro bei der Steuer für Erneuerungsinvestitionen und Unterhaltungsaufwand eingepreist. Das ist immerhin ein stattlicher Betrag, mit dem man was machen kann. Letztendlich, mehr Beteiligte heißt auch mehr Ideen, das sind Chancen, das heißt mehr Koordinierungsaufwand, das sind Risiken. Am Schluss wird man sehen, was rauskommt. Ich weiß nur, alle wollen erfolgreich sein. Und das Thema Nepotismus und man kennt diesen, man kennt jenen. Wenn einer transparent ist, dann sind wir es. Der Diskussionsleiter weiß es genau, der andere hier auch. Ja? So, also, an dem Punkt haben wir am wenigsten Abwehr.
Also wir haben gelernt, es geht nicht um Aufenthaltung, sondern um das Wohl des Bürgers. Herr Helmer hat das schon einige Male gemacht.
Damit vergleichen,
mit den Investitionen vergleichen kann, wenn ich dann sehr viel investieren, die zum einen in den Kernbereich der Datenversorgung zu essen gehören und zum anderen Investitionen, die da auch unsere Kinder sind und eben auch schon fliegbar. Ja. Da habe ich eine Frage, und zwar haben wir mit Mühe und Not und sehr viel Aufwand und sehr viel Mühe den Haushalt geschlossen und damit können wir eben gewährleisten, dass eben der Kommandantur und Essen weiterhin bleibt und wenigstens die Bezirksregierung regiert werden. Und da haben wir wirklich den Bürgern auch zum Teil sehr viel zugesetzt, das hat auch die NRZ sehr gut berichtet, die schon waren. Und auf der anderen Seite gehen in verschiedenen Fällen aber immer ein höheres Risiko ein. Da frage ich Sie zum einen, warum glauben Sie, ist das eine kostenproduktive Entwicklung? Dann würden Sie dann kurz nochmal fragen, wie die es denn hinter den Bürgern verkaufen würden, wenn eben dann möglicherweise die Stadtwerke nicht aktivieren würden, den Haushalt im Gegenteil eben an Kosten verursachen würden, weil möglicherweise auch eben also ein Geschäft beim Kreak möglicherweise nicht so gut geht. Vergleicht das nochmal mit den Verlockungen des Transporter-Risikos, die sind ja vergleichbar, aber das sind ja auch von
den risikoarmen
Geschäften ausgegangen. Die
waren es noch, da war es ja auch klar.
Aber zweite Frage, Essen hat nicht getroffen. Zweite Frage, die stellen wollte, ist nach dem ökologischen Umbau. Hier ist ja auch vom ökologischen Umbau die Rede. Wir haben in verschiedenen Reden des Konsortiums auf linken Mehrheiten, Entscheidungen der Grünen. Wie sieht das denn da aus, wenn da mal wirkliche ökologische Umbauideen möglicherweise auf profitable, nicht so ökologische Freunde die Ideen treffen? Wie ist es dann mit dem Gewinn weiter im Außen der Sicherheit, dass das
geht? Nochmal, ich habe diesen Vergleich mit Schulen deshalb gewählt, weil ich gesagt habe, in beiden Fällen eine sind Zukunftsinvestitionen. Einmal in Köpfe und einmal in die Stadtwerke. Dass das unterschiedliche Qualitäten sind, ist völlig klar. Nur die Größenordnung ist in etwa vergleichbar. Der einzige Unterschied ist, die Aufwendung in Köpfe muss jedes Jahr neu erfolgen. Wir sind mit einem einmaligen Betrag dabei und hoffen, dass sich das auf Dauer auch recht ist. Das Risiko, es ist begrenzt durch unsere Einlage in die Stärke. Das heißt, im allerschlimmsten Fall ist die Einlage weg. So, und wenn ich von 30 Millionen rechne und sage, dass wir pro Jahr im Augenblick eine Größenordnung abführen, die im zweistelligen Bereich ist, aber nicht mit einer 1 vorne, dann kann man dieses Risiko einschätzen. Wenn wir nichts tun, jetzt auf Dauer auch weniger. Ich hab das vorhin schon gesagt. Also nochmal, wir wägen Risiken an. Und was wir jetzt mit dem sogenannten ökologischen Umbau machen, das muss noch ein Kommasatz zu sagen. Politik formuliert Ziele, auch Klimaziele, quer durch alle Parteien und Fraktionen hinweg und quer durch alle politischen Ebenen hinweg. Wenn ich zu einem verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien kommen will, dann muss ich den Kraftwerksmarkt auch so haben, dass er nachhaltig und langfristig dazu passt. Mit dem steigenden Anteil von erneuerbaren Energien brauche ich mehr Kraftwerke, die schnell verfügbar sind, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das sind im Augenblick eigentlich Wasserkraftwerke, wo in Schattenzeiten Wasserhochpumpen mit Turbinen dann wieder schnell verfügbar machen, oder sind Gaskraftwerke. Das heißt, irgendjemand wird auf Dauer auch für alte Kraftwerke neue bauen müssen, diesen Vorgaben blühen. Die also dann verfügbar sind, wenn die Erneuerbaren aus verschiedensten Gründen gerade nicht liefern können. Und da sagen wir, das ist eine Aufgabe, bei der wir als im Wesentlichen öffentliche Unternehmen glauben, einen Beitrag leisten zu können und bei den wir nebenbei glauben, damit auch noch Geld verdienen zu können. Genauso wie wir ja auch in anderen Bereichen öffentliche Aufgaben erfüllen, und zwar unter wirtschaftlichen Aspekten und mit Abführung von Geld. Das muss ja kein Widerspruch sein. Nur es muss einer machen und wir sind der Auffassung, das passt ganz gut zu uns.
Danke nochmal, Herr Frau. Wenn ich so ein bisschen die Furcht habe. Hallo? Auch wenn ich ein bisschen die Furcht habe, dass das jetzt zu einer vorweggenommenen Ratsdiskussion wird, würde ich jetzt Frau Strunzler-Jäger, Herrn Freie und dann den Herrn aus dem Mittelfeld. Ganz gerne zu Wort kommen. Ladies first.
Ja, danke. Ich wollte an
sich vor, mich heute nicht zu Wort zu melden, weil ich schon finde, dass euch eine Veranstaltung auch dazu dienen sollte, dass wirklich auch Fragen diskutiert werden und die Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, sich gegenseitig hier zu informieren und natürlich auch ein Meinungsbildungsprozess stattfinden soll. Jetzt hat sich aber der Herr Hellmann gemeldet, also das heißt, die Parteien haben angefangen, sich hier zu Wort zu melden, ich werde es jetzt kurz machen. Selbstverständlich, Herr Dr. Kuppers, wissen Sie, dass wir in der Tat gerne vorne sitzen würden, um unsere Position zu diesem Geschäft auch deutlich zu machen. Wir haben selbstverständlich, das werde ich hier kurz zusammenfassen, wir haben selbstverständlich sehr intensiv mit dieser Frage, dass hier ein Anteil kauft, beschäftigt, mit dem ersten Teil, aber auch jetzt mit der Put- und Call-Option. Und bei der Fragestellung der Beschreibung der Risiken, selbstverständlich gibt es immer Risiken. Ich glaube, das kann man nie komplett und vollkommen ausschließen. Aber wenn ich die Fragestellung nach den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern höre, muss ich gleichzeitig auch anziehen, bei wie vielen Entscheidungen auf bundes- und auf landespolitischer Ebene tragen wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ebenfalls. Ich möchte jetzt nicht die ganze Litanei der Bundesrepublik Deutschland sozusagen hier runterziehen. Wenn wir aber über die Risiken des Geschäftes hier sprechen, möchte ich einfach auch an die Zahlen erinnern, die wir deutlich alle im Kopf haben. Das ist angesprochen worden. Nämlich die Fragestellung, wie geht es mit der Messe Essen weiter? Hier handelt es sich um 200 Millionen. Das müssen wir uns an dieser Stelle einmal klammern. Da würde es mich interessieren, wie dann beispielsweise die FDP auf solch eine Fragestellung reagiert. Bei dem Cross-Border-Leasing-Geschäft, wo die FDP unter anderem auch zugestimmt hat, da haben Grüne in der Tat gesagt, wir stellen diese Abstimmung frei, weil es wichtig ist, ein solches Geschäft einzuschätzen und bis in die kleinsten Details kontrollieren zu können, ist nicht möglich. Und das werden wir natürlich auch nicht bei den Verträgen, die jetzt dem Konsortium wirklich abgeschlossen worden sind, nachvollziehen können. Aber Kommunalpolitik ist nicht in der Aufgabe und in der Pflicht, jeden kleinen einzelnen Paragraphen eines Vertrages zu analysieren. Da haben wir natürlich an dieser Stelle auch als Aufsichtsratsmitglieder das Vertrauen der Stadtwerke und bis dato, muss ich Ihnen sagen, hat es dort in den Stadtwerke-Aufsichtsratsgremien zu dieser Fragestellung eine hohe Transparenz gegeben. Ich komme zum Schluss. Auch wenn das Geschäft natürlich in der Tat und mit Sicherheit das ein oder andere Risiko in sich birgt, dass Herr Dr. Mörs ja gerade dargestellt hat, dass ich in dem Fall darin schlussendlich darlegen will, dass man die Einlagen sozusagen wieder zurückzahlt. Wir sind als Stadtwerke Essen ja nicht die Stadtwerke, die das größte Beteiligungsquote an dem Konsortium haben. Wir sind schon relativ, finde ich, gut in der Mitte eingestiegen und haben uns da, glaube ich, auch nicht überschätzt an der Stelle. Was den letzten Teil der erneuerbaren Energien betrifft, da muss man natürlich hier an dieser Stelle deutlich sagen, natürlich war das für uns Grüne auch ein Punkt, warum wir diesem Geschäft zustimmen werden, auch morgen. Wir setzen in der Tat auch erneuerbare Energien auf GUD, also Gas- und Thermieanlagen oder Kraftwerke. Wir wissen aber auch, so da ist es Grüne natürlich auch nicht, dass wir gerade nicht den gesamten Strombedarf sozusagen abdecken können. Das wäre naiv, das zu glauben. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wenn wir den zertifizierten Ökostrom hier aus Schweden, Norwegen oder der Schweiz beziehen, dass wir den Atomstrom aber in diese Länder liefern. Also, alles hat seine zwei Seiten, die man auch ehrlich analysieren muss. Und ich kann eben nur sagen, wenn wir den Stadtwerken an dieser Stelle nicht die Chance geben, sich wirtschaftlich zu betätigen, Gott sei Dank kann ich an dieser Stelle nur sagen, ist es jetzt über die neue Minderheitenlandesregierung möglich, dass dieser Paragraph 107 der Gemeindeordnung sich geändert hat. Wenn wir diese Stadtwerke nicht stärken, dann kann ich Ihnen sagen, werden wir, was die Energie- und Gasversorgung, den gesamten Stromlieferbereich betrifft, am hintersten und untersten Ende stehen. Dortmund wird sich nicht zurückziehen. Duisburg wird sich nicht zurückziehen. Die stehen schon sofort bei dir und wollen, dann sind die Stadtwerke Essen in der Tat diejenigen, die für diese Stadt auch in den Fragen der Preisgestaltung nicht mehr für diese Stadt übrig haben. Und das würde ich zumindest auch bei allen Risiken mit zu bedenken geben. Und ich hoffe, ich glaube auch, dass Sie in Zukunft bemerken werden, wenn wir uns nochmal mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandersetzen, dass in der Tat bei den ältesten Kohlekraftwerken GOD-Anlagen, die relativ preisgünstig herzustellen sind, in kurzer Zeit im Gegensatz zu Datteln Kohlekraftwerken, wir wissen, welches Theater sich um dieses Kraftwerk statt derzeit abspielt, sind GOD-Anlagen deutlich in deutlich besseren Weg, zumindest zusätzlich, nicht alleine. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Schmutzer. Hier dafür, dass Sie gar nichts sagen wollten, ist natürlich eine sehr ausführliche Stellung. Ja. Herr Freier macht bestimmt viel kürzer.
Herr Fuhrmann,
Das habe ich so gelernt.
Ich habe durchaus viel Verständnis für alle, die sagen, es ist nicht in Ordnung, dass man solche Fragen einfach hinter verschlossenen Türen diskutiert. Ich denke, man muss am Mittwoch in der Ratssitzung auch mal sehen, ob nicht zumindest grundsätzlich die Diskussion um diese Frage in den öffentlichen Teil gehört, geholt werden können. Das ist ja letzten Endes eine Entscheidung des Rates und wir hatten auch letztes Mal schon die Frage angesprochen, dass wir meinen, dass wenn es nicht um Details wie die Konkurrenzfähigkeit der Stadtwerke in Sonderbau betreffen, dass es durchaus möglich, dass es möglich sein muss, das in öffentlichen Teil zu diskutieren. Und ich denke, dafür werden wir uns auch wieder einsetzen. Zur Sache zwei Anmerkungen. Die erste Sache ist die, man muss sich doch einfach Folgendes vor Augen führen. Die Stromerzeugung der Bundesrepublik wird von vier großen Konzernen bestimmt. Das sind RWE, Vattenfall, das ist die Steag und das ist E.ON. Die vier Konzerne sind das geworden. Durch den Kauf von Steag, die wird verkauft, durch den Kauf von Steag wird der Anteil der Stadtwerkerzeugung von Strom von ca. 11% auf ca. 19%, wenn die 100% gekauft worden sind. Also erst nach den 100% auf ca. 19%, also haben wir knapp 20%, knapp ein Fünftel der Stromerzeugung in der Bundesrepublik bekommen. Und warum soll man das nicht tun? Das muss mir irgendeiner dann erläutern. Wenn man es kann, wenn man das Risiko für beherrschbar hält und wenn man meint, dass man damit ein Gegengewicht zu der Profitmacherei setzen kann, die die großen Konzerne nicht machen. Das weiß jeder hier. Jeder dieser vier Konzerne, die ich genannt habe, verdient Schweinegeld in den letzten Jahren. Die Bilanzen von RWE werden von Jahr zu Jahr, trotz der größten Krise, die wir seit Jahrzehnten hatten in der Bundesrepublik, sind die Bilanzen von RWE gestiegen. Die haben ihr Geschäft auch vor allem nach wie vor mit der Stromerzeugung gemacht. Das muss mir eigentlich mal alle erklären, warum wir als Kommune, warum ein kommunales Konsortium nicht versuchen soll, da ein Beinraut reinzukriegen in dieses Geschäft. Sicherlich gibt es da Risiken, die kann man aber für beherrschbar halten. Dabei muss auch die FDP, deren Motto ja privat geht vor Staat ist, wirklich schlauer vor zwei, drei Jahren. Als es nämlich um die Frage der Fernwärmeversorgung ging. Da möchte ich daran erinnern, dass wir damals die linke Ratsfraktion plus FDP plus Grüne zusammen uns vehement dagegen gewehrt haben, dass da mal ebenso hier gemacht werden sollte, dass nämlich die Fernwärmeversorgung für weitere 10 Jahre ab 2010 in Stärke verschieben werden sollte, obwohl völlig klar war, man kann damit auch Geld verdienen. Und man kann damit insgesamt mindestens 15 Millionen verdienen in den Jahren, um die es ging, die die Stadt, wenn sie die Fernwärmeversorgung damals übernommen hätte vor 3 Jahren, tatsächlich hätte machen können in dem Zeitraum. Darauf ist verzichtet worden. Jetzt holen wir die Steher sozusagen in die kommunale Familie rein, machen da so ein bisschen von den Fehlern wieder gut. Und ich denke, das ist einfach angesichts der Tatsache, dass sonst wer anders in dieses Geschäft einsteigen würde, da weiter privat Strom erzeugt worden werden würde, privat Profit gemacht werden würde, finde ich das einen völlig legitimen Ansatz und einen guten Ansatz. Und es ist auch wirklich was anderes als privat geht vor Staat, das ist völlig klar. Es ist ein Gegengewicht und das soll es auch sein und das sollte versucht werden.
Okay, ich sage gerade auch, dass ich noch mal dabei war, ich habe jetzt gemacht, noch 30 Sekunden, Herr Freyer. Sie haben es geschafft, Glückwunsch. Nachdem die kleine Ratsdebatte hinter uns liegt, jetzt folgende Stimme. Nee, machen wir das nicht. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Ich bin schon gar nicht so Politiker.
Mein Name ist Ulrich Kinders. Ich bin Sprecher der Bürgerinitiative für faire Energiepreise hier in Essen. Ich möchte einen Punkt ansprechen, mich verwundert, dass keiner von den Ratsvertretern anspricht, dass die Gewinne, nee, anders, die Erwartung der Eigentümer, Herr Görlitz hat es gesagt, die Erwartung der Eigentümer, Gewinne zu erwirtschaften, die möchte er gerne bedienen. Das macht er jedes Jahr mit 18 bzw. 24 Millionen Euro, wobei die RWE ja 25% auch noch kriegt, muss man nebenbei gewinnen. Aber 24 Millionen Euro gehen an die Stadt. Jedes Jahr. Davon wollen wir jetzt die Steher mitfinanzieren. Und jeder der Ratsvertreter, soweit ich verstanden habe, findet das gut. Gewinne machen ist doch gut. Aber wessen Geld ist das eigentlich, diese Gewinne? Und wenn ich die Gaskunden betrachte und die Gaspreise messen, und wenn ich weiß, dass diese 18 bzw. 24 Millionen Euro von den Gaskunden kommen, überhöhte Preise. Die Stadtwerke Essen ist nicht auf Platz 1, was die Preisgestaltung anbetrifft, sondern weit über 20, Platz 20 und abgeschlagen. Das heißt, die Stadt Essen könnte im Sinne der Daseinsvorsorge für den Essener Bürger einen kostengünstigen Gaspreis zu liefern, diese 18 Millionen im Prinzip zurückgeben. Und deswegen möchte ich nur ansprechen, dass eigentlich die Ratsvertreter, die ja die Vertreter auch der Bürger der Stadt Essen sind und auch der Gasfixier und einerseits plädieren die dafür, den Gasfixier das Geld aus der Tasche zu holen. Also das ist ein Widerspruch, finde ich. Und aus dem ganzen Aspekt heraus, damit dann die Steuer auch noch abzusichern, das finden wir auf jeden Fall nicht gut, sondern wir finden es besser, wenn die Aufgabe der Stadt an die Stadtwerke heißt, kostengünstige Gaspreise zu stellen und auch durchaus kostenwirtschaftlich zu arbeiten. Das würde ich denen ja zugestehen, die machen das, aber die nehmen dann noch auf. Das sind viel zu früh zu hohe Preisansätze an den Markt. Und das sollte den Kunden weitergegeben werden. Und nicht, der Gasbezieher soll nicht fehlende Steuereinkommen der Kommune ersetzen.
Okay, ich denke, die Frage ist angekommen. Ich reiche mal zunächst an Dr. Börns weiter und dann auch an Herrn Langmann kurz, der sich schon hektisch Notizen macht. Ja. Fragen wir es mal auf den Punkt gebracht: Warum ist denn das Gas bei den Stadtwerken nicht billiger als momentan?
Also, wir haben seit 2004 immer dieselbe Gasmarge. Das heißt, wir haben seit 2004 immer nachgezogen Entwicklungen auf der Bezugskostenseite. Und unser Preis spiegelt wieder die unterschiedlichen Einkaufspreise, die wir selber haben. Wir werden zum 1.4.2011 nicht erhöhen, das haben wir gerade fest kommuniziert. Das ist im Augenblick aussieht, werden wir auch zum 1.7.2011 nicht erhöhen. Aber seit 2004 ist es so, dass wir ohne Veränderung bei unserer eigenen Marge Preise weitergeben. Das hat in 2009 dazu geführt, dass wir mehr als ein Drittel des Preises gesenkt haben. Da war Sarah in der Tat auch Spitzenreiter. Im Augenblick sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber wir sind an der Entwicklung der nächsten Monate sind arbeitend. Und ich darf auch noch mal darauf hinweisen, die Stadt Essen ist eine Stadt, der es nicht besonders gut geht. Wenn diese Stadt die Netze, ob das Wassernetze sind oder Gasnetze, über ihre eigenen Stadtwerke hohe dreistellige Millionenbeträge investiert, dann haben die Steuerzahler, die dieses Geld unter anderem mit aufgebracht haben, auch einen Anspruch auf eine vernünftige Verzichtung für das Geld, was sie da haben. Das ist das, was wir tun. Wir haben nicht die Renditen, die die Großen haben, das ist nicht unser Anspruch. Aber unsere Eigentümer, dann sind wir beim Thema auch Steuerzahler, die eben bestimmte Beträge in dieser Stadt ausgeben dafür, dass das funktioniert, bekommen dafür einen entsprechenden Gegenwert. So einfach ist das.
Also die Frage, warum die Stadtwerke Essen ihr Gas in anderen Städten billiger verkaufen, als Essen, die diskutieren wir mal wechseln. Ja,
also,
ich mag
es Zeit mit Verkaufen hat einen gewissen Charme. Da hat man diese Diskussion nicht, obwohl ich jetzt festgestellt habe, als langjähriger Kunde soll ich ein Abonnement zu Weihnachten verkaufen, dann kriege ich ein gutes Angebot von Ihrer Verlagsleitung, wenn ich ein Weihnachtsgeschenk verkaufe. Also, das sind Mechanismen, die sind auch den Verlagen nicht so ganz fremd. Nein, wenn wir auf externe Märkte gehen, sehen wir natürlich zu, dass wir ein attraktives Angebot machen, dass man jeder, der hier so viel fassen will. Und wir haben natürlich uns auch die Städte ausgesucht, muss man auch sagen, wo die Transportkosten niedrig sind. Die Transportkosten, die Durchleitungskosten für das Gas sind in der Städte unterschiedlich, weil die Infrastrukturkosten, die von der Netzagentur erledigt werden, unterschiedlich sind. Und dadurch ergeben sich unterschiedliche Preise beim Transport. Wir haben sie hier ausgenutzt. Wir hoffen, dass wir auf Dauer auch in einem beschränkten Ausmaß dort extern erfolgreich sein werden. Wenn man am heimischen Markt Kunden verliert, muss man zwei Dinge machen. Erstens, sich anstrengen, die wiederzukriegen. Und zweitens, auszugleichen, da wo man bisher nicht war. Das ist eigentlich ganz von den Fingern angesetzt.
Okay, Herr Leimann, kurz, ich werde mit der Feststellung, er hat keine hektischen Notizen gemacht. Er hat sich nur was aufgeschrieben. Und was er sich aufgeschrieben hat, kann man jetzt erzählen.
Ja, weil ich die Wortmeldung des Kollegen Ulrich Illers mitten sozusagen als Kritiker von links schon auch sehr ernst nehmen. Die Frage war nämlich, warum Stadtwerke gebt ihr nicht mehr zurück, indem ihr sozusagen günstigere Preise für Gasabnehmer bereitstellt. Das war ja sozusagen der Kern der Frage. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt kein Recht auf billige Energie. Und die Initiative heißt ja auch Initiative für faire Energiepreise und nicht für billige Energiepreise. In der heutigen ökologischen und ordnungspolitischen Situation, hier handelt es sich auch übrigens um fossile Preise, können wir nicht ernsthaft nach draußen transportieren, auch nicht als Linke, ihr habt ein Recht auf billige Energie und von den Stadtwerken bekommt ihr die. Nein, es muss fair sein. Und da sind wir uns wieder einig. Da gefiel mir auch in der Vergangenheit heute nicht, dass bei jedem drastischen Schluck aus der Pulle, was die Gaspreise angeht, Stadtwerke immer argumentiert hat, nun ja, es gibt die Kopplung an den Ölpreisen, deswegen ziehen wir mal nach, wenn man es gerade brauchte. Meistens wurde nach oben kräftig nachgezogen. Das gefiel mir auch nicht. Und dazu kam von den Beteiligungsverhältnissen, sprach ich gerade, dass große private Energiekonzerne RWE und E.ON sogar Teilhaber der Stadtwerke. Das heißt, die haben die Preise erhöht, waren Lieferanten, waren Teilhaber der Stadtwerke und von den Stadtwerken höre ich als kommunales Unternehmen, naja, wir hatten eine Preisbindung an den Ölpreis, also mussten wir erhöhen. Das gefällt mir nicht und das gefiel mir auch nicht. Soweit Konsens. Aber, nochmal, das beantwortet nicht die Frage und nicht die Kritik, soll sich hier die Stadtwerke als nach wie vor mehrheitlich öffentliches Unternehmen in dieser strategisch wichtigen Frage, das wurde hier mehrfach auch von den Kollegen aus dem Rat genannt, beteiligen oder nicht? Weil nochmal, und das möchte, die Frage möchte ich in den Raum werfen, was ist die Alternative? Die Alternative war schon bei den 51% private Käufer. Und die reizen jedes olle Kohlekraftwerk wie eine Zitrone aus. Also ökologische Gesichtspunkte, Fehlanzeige. Denen sind die Arbeitsbedingungen, wie wir wissen, der Mitarbeiter in Philippinen, Kolumbien, besonders egal. Und die Umständen auch. Und da habe ich, und da muss ich sagen, da ist null Steuerungswirkung, selbst wenn man sie will. Ich behaupte nicht, und so naiv bin ich. Wir kaufen jetzt Stärken und dann haben wir politisch Durchgriff auf eine ökologische und politische Steuer. Das nicht. Aber wir schaffen die Voraussetzung, überhaupt ökologisch und ordnungspolitisch steuern zu können. Und das können wir bei Privaten nicht. Und das wäre schon für die ersten 51% die Alternative gesagt. Und eine Gemeinsamkeit gibt es in der Tat, auch hier mit dem Bund der Steuerzahler. Ich komme darauf zurück. Das Transparenzproblem ist für uns Linke in der Tat immer ein Problem. Und das ist die nicht öffentliche Vorlage für die Ratssitzung am kommenden Mittwoch. Und meine Damen und Herren, was da drin steht, haben Sie so oder so ähnlich auch schon in der Zeitung gelesen, weil wir so eine aufmerksame Presse haben. Insofern weiß ich auch nicht, warum gewisse Entscheidungen in nicht öffentlicher Sitzung
stattfinden.
Ach so, und wenn ich darf, ein letztes. Die eigentliche Frage, und das werden Sie vielleicht mitbekommen oder auch nicht, wird sein, will man die 49% zweite Tranche an Private veräußern für dahin? Oder geht das
nicht? Ich wollte jetzt der von mir aus linken Seite nochmal das Wort geben.
Herr Bude, ja. Darf noch mal ganz kurz auf die Preisbildung zurückkommen. Die Gaspreis setzt sich ganz einfach zusammen aus einem Fixpreis und aus den bestimmten Faktoren. Ja, da haben wir kurz sprach schon mal an. Da gibt es eine Bindung an Freipreisöl, an Schwerreisöl, da gibt es Bindung an Löhne oder wie auch immer. Man könnte es auch umdrehen, man könnte auch irgendwie eine andere Art nehmen. Wenn man mal ein Basisjahr nimmt, also 68 ging das ja mit dem Erdgas richtig los, da hat man sich eben halt für das Heizöl entschieden. Für die Bindung an das Schwerreisöl, das heißt, man hätte auch Peanuts nehmen können und hätte dann irgendwie die Preisentwicklung sehen können. Und dem wir auch eine Bindung machen können und sagen, 80% gehen über den Preis des schweren oder leichten Heizöl und 10% an Löhne und andere ist dann irgendwie noch fix. Deswegen es ist eine Transparenz hier auch bei der Stadtwerke gegeben. Die haben ja auch alle einen Vertrag. In dem Vertrag steht ja auch drin, wie sich der Preis bildet. Und das kann man irgendwie auch ganz gut nachkalkulieren. Und deswegen ist das irgendwie auch, also ich bin schon mal sagte, wenn jetzt die Stadtwerke dann die Preise machen wollen, gut, dann müssen die immer aus ihren Margen das finanzieren. Ansonsten ist der Ölpreis oder der Gaspreis mehr transparent. Das ist so normal.
Also ich sage jetzt mal aus Verbrauchersicht überhaupt, da sind Sie vermutlich einer der wenigen, der das transparent findet, was da stattfindet, aber das ist ja nicht unser Thema.
Ich habe ja oft genug verkauft.
Ja, eben. aber bitte.
Also, gerade ist ein Aspekt aufgetaucht, auf den habe ich eigentlich schon lange gewartet. Nämlich der Aspekt, die Fragestellung, inwieweit ein staatliches Unternehmen oder ein öffentliches Unternehmen
ein Gegenpol darstellen soll gegen das Oligopol der Energiekonzerne. Darauf habe ich ja eigentlich schon gewartet, weil das nämlich schon, glaube ich, auch eine sehr wichtige Frage ist. Du stellst dich eigentlich auch die grundsätzliche Frage, ja, ist es wirklich eine öffentliche Aufgabe, hier ein neues Gegenpol darzustellen, oder aber, und ich glaube, vielleicht wären wir das in einer Linie, oder aber muss man hier nicht dann doch andere ordnungspolitische Maßnahmen treffen, wenn man die Macht des Oligopols der bisherigen hier brechen möchte. Ich glaube, ordnungspolitische Maßnahmen können hier besser zu greifen als staatliche Hilfen, die in irgendeiner Form eingegangen werden. Ich habe gerade auch gehört, da muss ich doch ein bisschen widersprechen, Sie haben gerade gesagt, das Recht auf billige Energie hat keiner. Andererseits kann ich nicht daraus herleiten, dass das Energie teuer sein muss. Also ich glaube, Energie muss für Grund und die Aufhalte muss für die Unternehmen bezahlbar bleiben und darf nicht zu einer Belastung werden, die letztendlich gar nicht mehr tragbar ist. Lassen Sie mich eins zu Ihrer Ratsvorlage halten. Ich wäre unheimlich scharf darauf, sage ich ganz ehrlich, da mal reinzugucken. Denn, ja,
steht nichts.
Denn ich habe, glaube ich, denn ich habe nämlich mittlerweile von zwei Ratsmitgliedern gehört, die diese Ratsvorlage haben und die mir gesagt haben, Mensch, ich bin eigentlich immer noch nicht richtig aufgeklärt über die Risiken und ich bin für mich immer noch nicht so ganz richtig informiert darüber, was jetzt hier mit Zahlen, Daten, Fakten sich tatsächlich auf sich hat. So, wenn mir das zwei Ratsmitglieder erzählen, dann könnte ich mir vorstellen, Mensch, da ist eventuell auch was dran. Es war nicht der Herr zum Analyse, es war nicht der
Wurde besser.
Aber das gibt mir schon zu denken. Und es gibt mir auch zu denken, dann komme ich nochmal zum Thema Transparenz, wenn ich jetzt in den Medien gelesen habe, und das war in der Westen.de, dass also der Vertrag auf 300 Seiten ist und in englischer Sprache verfasst worden ist. Sie werden es vielleicht bestätigen, ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn ich das lese, dass also die Ratsmitglieder im Endeffekt über einen Vertrag entscheiden sollen, in englischer Sprache, 300 Seiten, dann sage ich jetzt mal viel Spaß, dann will ich mal wissen, wer den überhaupt noch versteht. Ja, kann keiner gelesen haben. Erfahrungen haben wir allerdings gemacht mit solchen Verträgen. Sie haben gerade das schöne Stichwort gemacht, das ich da gebracht habe. Cross Border, da wurden auch solche Verträge gemacht. Und was damit passiert ist, wissen wir, glaube ich, alle.
Ich schaue jetzt nochmal in den Saal,
da eine Wortmeldung,
da eine Wortmeldung. Und ich glaube, Sie haben den zwischenzeitlich auch. Mögen Sie noch? Dann machen wir es jetzt mehr rein. Und Sie, bitte.
Ich gut zu hören.
Bei mir schon. Ja.
Wir haben das jetzt vorab gemacht, das sind die Guten, dass jeder weiß, wie vorzustellen. Und mir gefragt, wer das ist. Das war das Zweite. Ich versuche, mit der zweiten Fachstimmung und die Bürger zu sagen. Dann, drittens, ich habe auch schon mal Noten zu verteilen. Einigen Leuten würde ich die Natur eine Angst geben.
Sie mögen aber jetzt nicht sagen, wenn Sie meinen, oder? Okay, Sie bitte. Könnt ihr ein bisschen näher ans Mikro, oder?
Schon abgegeben worden vom Konsortium, weil dort haben wir ja jetzt zwei Problemfälle und die anderen Städte sind ja bekannt, ist das schon mal abgegeben worden. Dann hat einer der Vorredner natürlich gesagt, ich will jetzt korrigieren eintragen, wir haben natürlich inklusive Stichwert 5, natürlich Vorredner wie die NBW, die ja jetzt besonders vorgetreten sind, dadurch, dass sie das EDF-Paket, EDF-Paket getroffen haben, jetzt über Bus der Steuerzahler. Sie haben recht, natürlich, Herr Görlitz, Duisburg-Walsup ist natürlich noch nicht am Netz und Sie haben ja auch Gott sei Dank geantwortet, dass das Risiko bei Evonik liegt, denn der Schaden ist enorm. Er wird wahrscheinlich dreistellig sein, dreistellige Millionenbetrag. So, und dann natürlich hat jeder auch gelesen, ich habe gewundert, kaum beschließen die Stadtratskommission, die Ratsfraktion der einzelnen Städte auf, Antragskopf in erster Lesung, vielleicht Zufall, Herr Görlitz, Sie können das beantworten, die RWE-Stromverträge mit Stärken werden gekündigt oder sind gekündigt. Und dazu wurde nur die Frage, welche laufen. Vielen Dank, die Preisdetails wissen, kann ich Ihnen vorrechnen, sonst geht es, aber dass wir mal die Öffentlichkeit hier aufklären, denn, jetzt komme ich zum Schluss, Zahlen wurden ja praktisch nicht genannt, Daten, Fakten ja, aber sehr unsauber und sehr unordentlich an Zahlen. Da gehe ich dann
an. Haben wir recht?
Was soll das? Was soll das? Da fragt sich sowieso der Bürger. Wenn man eine schlechte sogenannte gelbe Vorlage bekommt und dann abschließend nach Zahlen fragt, dann kriegt man entweder eine Ausweichung oder keine Antwort. Danke.
Mögen Sie die, die Sie beantworten können, beantworten, Herr Dr. Merz?
Deswegen bin ich eigentlich gekommen. Also, nochmal zur Finanzierungsfrage. Die Lasten sind aufgeteilt. 70% des Kaufpreises für diese 41%, die gerade angefragt wurden, werden getragen von der Vorschaltgesellschaft und werden finanziert von Bankenkonsortien. Für diese 70%, die das Bankenkonsortium finanziert, gibt es keinen Durchgriff auf die Stadtwerke, es recht keinen Durchgriff auf die Städte selbst. Das heißt, die finanzierenden Banken, die sich mit diesem Thema natürlich auch sehr intensiv befasst haben und die auch ungern Geld ausgeben, von dem sie nicht glauben, dass sie es mit Zinsen wiederbekommen, haben das alles sich angeguckt und haben gesagt, jawohl, dafür sind wir bereit, 70% des Kaufpreises zu finanzieren, und zwar ohne öffentliche Bürgschaften, Durchgriff und anderes mehr. Ja, dieser große Block ist zunächst mal im Wesentlichen ein Problem der Banken, die das alles geprüft haben und gesagt haben, jawohl, wir sehen das auch so, das Ganze wird wohl zum Erfolg führen. Die 30% sind als Eigenkapital von den Konsorten aufzubringen, das ist das, was für Essen die 30 Millionen angeht, das ist das, was ich als Risiko benannt habe. Wenn es schief geht, wären die 30 Millionen, beziehungsweise das, was dann noch nicht getilgt ist, wäre weg, und dass die Schere einen Wert von 0 haben wird, und der Betrag ist komplett weg, haltet auch für eine sehr realistische Variante. Also, wir glauben, ich sage das nochmal, es ist viel Geld, mehr Geld, als Sie hier im Saal haben werden, und auch mehr Geld, als wir hier oben am Podium haben. Aber es ist etwas in einer Größenordnung, mit der man bei Wirtschaftsunternehmen umgehen muss, auch in anderen Fällen, nicht nur in diesem. Das Zweite ist, RWE hat Nutzungsverträge für 80% ungefähr aller Steuerkapazitäten bei der Stromproduktion. Das Verfahren bei RWE ist so, wenn Verträge auslaufen, dann kündigen sie die und verhandeln weiter mit dem Ziel, die Konditionen für sich zu verbessern. Das hat RWE jetzt für einige auslaufende Verträge auch gemacht. Diese Verträge laufen Ende 2012 aus, also in 2 Jahren. RWE hat fristgerecht Ende Dezember 2010 gekündigt und jetzt wird mit RWE verhandelt. Der Vorstandsvorsitzende der RWE Deutschland, der Rede Dr. Neuhaus, ist bei uns im Aufsichtsrat und hat uns auch bestätigt, dass das das normale Verhalten ist. Wir haben durchaus bei unserem Kaufpreisangebot für die Stärke eingepreist, dass es hier zur Reduktion kommen kann. Die Frage, wie hoch, werden Sie verstehen, werde ich hier nicht beantworten. Ich bin nicht der Berater für RWE, damit ich nachher besser verhandeln können. Wir haben eine Einschätzung gemacht aus unserer Sicht, die ist im Preis drin, und jetzt laufen die Gespräche mit RWE weiter, und wir gehen eigentlich davon aus, dass sie jedenfalls überwiegend mit RWE zu einer Veränderung kommen, und wenn nicht, gibt es auch andere Wege, Strom zu verkaufen. RWE verdient bisher mit diesen Verträgen Geld, und wenn RWE sie nicht mehr verdienen will, muss man gucken, was andere holen.
Vielen Dank, Herr Dr. Görg. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Deshalb würde ich jetzt ganz gerne die Rednerliste schließen. Ich habe den Herrn, der am Mikro steht, und ich habe Sie hinten noch auf der Liste. Bitte.
Mein Name ist Frank Lehmann. Ich bin Mitglied der Gesetzesvertretung 1 für die Linke. Ich würde gerne auch noch mal eine kurze Anmerkung machen zur Frage von Transparenz. Ich würde gerne auch noch mal eine Anmerkung machen zur Frage von Transparenz und Risikoverteilung. Die Stadtwerke Essen, beziehungsweise dieses neue Gesellschaftskonstrukt, über das gesprochen wurde, wird eine GmbH sein, wie ich das verstanden habe, also ein Kommunalunternehmen in privatrechtlicher Form. Wir haben hier meiner Ansicht nach das Problem, dass hier eigentlich Mangel an Transparenz vorliegt, der schon darin liegt, dass ja zum Beispiel bestimmte Aufsichtsratssitzungen oder Vorstandssitzungen zum Beispiel erst gar nicht öffentlich sind. Das heißt also, es gibt einen klar mangelnden Einfluss für die gewählten Organe der Gemeinde, das heißt auch der Stadtrat, Fachausschüsse, das Problem haben wir. Ich finde das etwas schönfärberisch zu sagen, dass die Gremien der privatwirtschaftlichen Unternehmen durch gewählte Vertreter der Bürger besetzt sind. Das ist natürlich wichtig, aber wir sind gerade durch diese Intransparenz, die ich gerade erwähnt habe, ja relativ unabhängig und die sind gar nicht so recht konfrontierbar. Das ist also schon ein Problem. Ja. Und von daher hätte ich das für sinnvoller gehalten, hier, ich weiß nicht, weil das möglich ist, aber da ein Kommunalunternehmen eventuell zu gehen, veranstalten etc. Oder natürlich ein ganz anderer Durchbruch möglich gewesen wäre. Ich finde es aber schon problematisch, dass wir also eine Risikoverteilung haben, die Konsorten, also die sich erwarten, und es gibt so ein Preisbewegung Risiko haben, gleichzeitig aber durch die gewählten Organe der Gemeinden hier nicht mehr Transparenz und mehr Steuerungsmöglichkeiten bestehen. Das finde ich nicht. Von daher finde ich in dieser Hinsicht das Konstrukt etwas verbesserungsbedürftig.
Okay, danke. Bitte, Ihre Wortmeldung.
Das waren wir, das waren noch eine Menge von Unternehmen aus der Privatwirtschaft, im Wesentlichen aus dem Ausland. Dann hat Evonik, nachdem sie sich entschieden hatten, doch die Mehrheit und damit die unternehmerische Führung abzugeben, gesagt, okay, wenn wir das tun, dann wollen wir auch raus, wir wollen dann auch nicht dauerhaft die 49% behalten, sondern wir wollen für den Börsengang mit der Spezialchemie im Grunde uns als eines Chemieunternehmens darstellen. Wenn Sie heute die Zeitung gelesen haben, das führt auch dazu, dass man sich von dem Immobilienbereich trennen wird. Und dann hat Evonik bei der notariellen Beurkundung der 51% gesagt, also wir wollen für unseren Börsengang Klarheit haben, dass wir diese 49% platzieren können. Und diese Sicherheit wollen wir von euch. Ob ihr die nachher behaltet, weitergeht oder sonst was macht, ist euer Problem. Nur wenn ihr es nicht tut, und das steht in der notariellen Beurkundung drin, dann hat Evonik das Recht, 100% an einen Dritten zu verkaufen, das heißt die 51% von uns wieder rückabzuwickeln, oder aber die 49%, die sie die nächsten 3 Jahre noch halten werden, nach eigenem Belieben, ohne Abstimmung mit uns, an irgendeinen anderen zu geben. Und wir sagen, 51% ist gut, aber 49% haben, man muss auch irgendwo passen. Und wir wollen also mitwählen können, wer dann, wenn so kommt, 49% Partner ist. Ob das ein anderes Stadtwerk ist oder wie das sonst der Fall sein soll. Wir hätten keinen Einfluss bei Evonik, wenn wir diese Sicherheit für Evonik jetzt nicht geben würden.
Danke, Dr. Mörgens. Wir machen das jetzt nochmal im Fernsehen. Kurz bevor es richtig spannend wird bei Wer wird Millionär, kommt nochmal ein Werbeblock. In der NRZ, der Dr. Görgens, haben Sie gesagt, wenn wir nicht was machen, dann werden wir langsam zum Auslaufmodell. Das hört sich im Unwort des Jahres so alternativlos an. Wenn es nicht dazu kommen sollte und wenn es den Steak-Deal nicht gegeben hätte, weil Steak und zufälligerweise gerade im Sonderangebot zu haben ist, was hätten Sie denn stattdessen gemacht?
Also richtig ist, wir sind nicht aktiv auf Evonik zugegangen und haben gesagt, wollen wir uns nicht die Steak verkaufen. Es war so, Evonik hat die Steak an den Markt gegeben, unter dem Aspekt Börsengang. Wir hätten, wenn die Steak nicht auf dem Markt gewesen wäre, das getan, was wir seit einiger Zeit schon machen. Wir stellen uns breiter auf gegenüber dem Kunden, indem wir also Angebote machen, sagen wir mal, Contracting-Modelle, Nahwärme, Versorgung und Ähnliches mehr. Wir diskutieren auch schon seit
einiger Zeit das Thema Beteiligung an Kraftwerken, wie das ja viele andere Stadtwerke machen. Im Augenblick sind allein in Nordrhein-Westfalen zwei Kraftwerke im Bau. Eines ist Trianel, das ist ein Zusammenschluss von Stadtwerken. Das andere ist unter Führung von RWE, das ist Trimbeco, weil eben auch Stadtwerke dabei sind. Die Konditionen waren aber so, dass sie am Anfang damit nicht unbedingt Geld verdient hätten. Und ein Stadtwerk, das eine Stadt als überwiegende Eigentümerin hat, der es nicht gut geht, überlegt sich sehr genau, ob man Anfangsverluste produzieren kann, ob man sich das leisten kann, um nachher Geld zu verdienen oder ob es eine bessere Alternative gibt. Insoweit haben wir bei diesem Projekt die Situation, dass wir keine Anfangsverluste produzieren, sondern von Anfang an etwas dafür bekommen. Das ist der Grund, weswegen wir es hier machen und weil wir auch glauben, dass das als Gemeinschaftsprojekt mit anderen Stadtwerken aus dieser Region, ich sage immer entlang der A40 von Dortmund bis Duisburg, eine andere Perspektive hat, als wenn wir das alleine machen oder mit anderen machen. Wir hätten also solche Projekte weiter durchziehen. Und alternativlos ist immer blöde, weil bis auf Sterben ist so richtig nichts alternativlos. Und da ist aber auch noch eine Frage der Zeit, alles eingewischt. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätten wir den Rat der Stadt und andere mit anderen Ideen genervt. Was aber meinen auch unser Job ist.
Wenn es von Seiten des Hofes ein paar Anmerkungen gibt bei der für mich entscheidenden Frage, wie groß ist das Risiko kalkulierbar, dann würde ich jetzt mal ausnahmsweise von der Seite aufgerollt das Schlussstatement von Herrn Bulle, Herrn Ammann und so weiter.
Ja, über das Risiko haben wir ja gesprochen. Ist klar, wir gehen das Risiko ja ein, allerdings dann auch unsere Stimme. Es sind aber hohe Anforderungen an Kontroll- und Integrationsmechanismen gefordert. Das heißt, es geht ja nicht nur um die neu zu gründende Gesellschaft, sondern auch um das gesamte dahinterstehende Beziehungsgeschäft. Deswegen das ist wichtig, dass man das irgendwie betrachtet. Und das wollte ich nochmal anmerken. Dann kann man auch Risiken minimieren. Und ich wünsche den Stadtwerken dazu viel Erfolg.
Also zunächst mal, ich bin sicherlich fest davon überzeugt, Dr. Görgenlock, dass Sie alle Risiken abgewägt haben und auch sicherlich auch alle Berechnungen, die Sie angestellt haben, mit bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Da gibt es für mich eigentlich gar keinen Zweifel. Aber ich möchte auch dazu sagen, es ist natürlich immer etwas anderes, wenn man den Steuerzahler im Bus hat, der im Zweifelsfall einspringen könnte. Und wenn ich mir die Risiken anschaue, haben wir über ein paar Risiken noch nicht gesprochen, die ich schon so bemerkenswert halte, nämlich insbesondere die Risiken hier auch des Auslandsanlagenbaus. Ja, wenn ich mir anschaue, dass sich Kraftwerke in Kolumbien oder in Philippinen letzten Endes im Eigentum der Stadt kommen, dann frage ich mich, ist das ein Risiko, das beherrschbar ist? Wenn ich lese auf der Homepage von Evonik, dass ihr auch noch Tochterfirmen hat in Indien, in Afrika oder in Brasilien, dann stelle ich mir die Frage, sind diese Risiken tatsächlich beherrschbar? Die Bewertungen mögen jetzt mit Sicherheit richtig sein, aber sind die Risiken denn auch beherrschbar? Denn all diesen Ländern, um diese Risiken beherrschbar zu machen, brauchen wir einerseits stabile Volkswirtschaft, andererseits brauchen wir stabile politische Verhältnisse. Und gerade die genannten Länder, würde ich durchaus sagen, dass wir eine langfristig stabile Volkswirtschaft oder langfristig stabile politische Verhältnisse auf keinen Fall mit einer Sicherheit jetzt hier einplanen können. Wir haben ja durchaus noch große Restrisiken, dass wir hier Instabilitäten haben, die letzten Endes dann auch Risiken für die Steuerzahler, die Risiken auch für die Stadt bedeuten. Sicherlich mögen die Preise entsprechend heute richtig sein, aber die Risiken, denke ich, die dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Allerdings hoffe ich auch für Sie, dass Sie nicht in Kraft treten werden.
Ja.
Entschuldigung, Herr Fürmann, nochmal, Optimismus, Pessimismus, das ist für mich überhaupt nicht die Kategorie, sondern die Kategorie ist, ich gucke es mir an, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie sind die uns, den Ratsmitgliedern, als Vertreter der Bürger zur Verfügung gestellten Informationen und Zahlen, dann habe ich zu entscheiden, ich kann mich wie jeder auch immer falsch entscheiden, aber das ist die Situation und nach langer Prüfung und Diskussion, auch mit den Kollegen in anderen Städten, im Konsortium haben wir das intern so gemacht, dass wir uns ohne Enthusiasmus nüchtern mit all dem, was beschrieben worden ist, dafür ausgesprochen haben. Und es ist, die Arbeit steht ja noch vor uns. Wenn der Laden, sage ich mal so, mit 51% oder 49% sozusagen dann in Hand des Konsortiums ist, dann geht es doch weiter. Dann stellt sich die Frage, wie richte ich mich energiepolitisch aus ein, wie kann ich die Wertschöpfung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger letztendlich auch so optimieren und trotzdem ökologische Standards erreichen und erzielen. Das ist doch die Frage. Und da, meine Damen und Herren, steht ja die nächste Diskussion bevor, nämlich, und die wird im Rat auch eine gewisse Rolle spielen, auch im nicht öffentlichen Teil, was machen wir eigentlich mit den 49%? Sollen wir an einen strategischen Partner gehen, der öffentlich ist, weitere Stadtwerke, oder sollen sie an Private gehen? Und diese Debatte, die sollten wir dann nochmal ganz neu führen, weil auch da sind viele Fragen offen und ich möchte schon, und da habe ich Vertrauen in den Stadtwerken, vollkommen klar, das ein Stück weit auch den Stadtwerken überlassen, aber der öffentliche Vertreter, der Rat, muss einbezogen werden, wir brauchen mehr Transparenz und das heißt mindestens 3-monatige Berichterstattung in den Gremien und im Rat, wie der weitere Prozess ist. Also, um Ihrer Frage zurückzukommen, optimistisch, ich bin zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist und der Weg der Privatisierung an einen wen auch immer gearteten Mitbewerber nicht eingegangen worden ist, das halte ich für vollkommen richtig.
Dr. Görgen, Sie haben jetzt die einmalige Chance, zum Abschluss einen Wunsch zu äußern. Hätten Sie lieber öffentliche Partner oder lieber privat?
Also, wir werden uns alle Angebote angucken und dann werden wir Vorschläge machen. Und ich hoffe, dass es sich lohnen wird. So, warum sollte ich im Augenblick irgendwas ausschließen? Mit Verwerbung oder nur die Preise. Und das ist nicht unser Job. Ganz kurz nochmal. Wir leben in einer Zeit, wo sich die Rahmenbedingungen auch in der energetischen Privatwirtschaft rasant verändern. Wir haben Veränderungsprozesse mitgemacht, wo also frühere Vorstände und Mitarbeiter von Stadtwerken jahrelang sich mit beschäftigt hätten. Das machen wir heute in Monaten und um wenigen Jahren. Und wir müssen uns verändern, weil wir sonst auf der Strecke bleiben. Das können wir jederzeit über jedes einzelne Thema reden, weil das hilft und es irrt uns halt jeder. Ich sage aber auch, je intensiver man etwas diskutiert, mit mehr Beteiligten alles diskutiert, auch der Zwang, sich in der Öffentlichkeit und auf der Eigentümerseite Politik zu rechtfertigen, führt schon dazu, dass man eine gewisse Qualität in der Beantwortung solcher Fragen beginnt. Das schließt das Risiko des Scheiterns nie komplett aus, aber es minimiert dieses Risiko. Und ich denke, das ist auch das, was Sie seriöserweise von uns verlangen können, dass wir uns jetzt angucken, dass wir alles tun, um diese Risiken zu minimieren. Und am Schluss hoffe ich für uns alle gemeinsam, dass wir erfolgreich sind.
Ja, also wir haben heute Abend gelernt, es soll sich lohnen, Städte sich an der Stärke beteiligen. Wir hoffen, dass das so bleibt. Ich hoffe, der Besuch dieses Abends und dieser Veranstaltung hat sich für Sie gelohnt. Sie gehen ein bisschen schlauer nach Hause, als Sie gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und auf Wiedersehen bei der nächsten Veranstaltung. Herzlichen Dank.